Willkommen zur Wissenschaft mit Neuigkeiten aus der Wissenschaft und Florian Freistetter.
Außerdem mit dabei Holger Klein.
Wollen wir direkt mit Planet 10 anfangen?
Nein, wir fangen doch nicht mit Planet 10 an. Planet 10 steht auf meiner Liste.
Okay, sehr aber, gut.
Aber bevor wir mit Planet 10 anfangen, muss ich ausnahmsweise diese Folge mit Ankündigungen am Anfang.
Werbung am Anfang.
Werbung am Anfang, ja,
Gott,
tatsächlich.
Gott. Ja, ich mache eine Schnittmarke, dann können die Leute es überspringen. Ja.
Nein, es ist überhaupt, es ist sehr interessante Werbung. Denn keiner ist so gut geeignet wie du, um diese Werbung zu unterstützen. Denn es geht,
du bist jetzt Übergewicht.
Nein,
Haarausfall.
Nein, es geht um die
Bluthochdruck.
Gottes Willen,
was kann ich denn noch besonders gut? Warte mal, es gibt noch mehr Sachen, die ich gut kann. Warte mal eben.
Du kannst so reden, wie du aufgewachsen bist.
Ich kann es zumindest versuchen. Kölsch, meinst du?
Ja, wenn das ist. Aber es geht um die Sternengeschichten live, meine Podcast-Bühnenshow. Da gibt es noch zwei Live-Shows, die vor der langen Pause stattfinden, bevor es dann erst wieder im Herbst weitergeht. Und da gibt es noch ein paar Karten und ich hätte es ja gerne, dass das irgendwie voll wird. Vor allem einer Vorstellung hätte ich gerne, dass sie voll wird. Und zwar die am 26. Mai in Eschweiler.
In Eschweiler, ja.
Genau, und das liegt bei
Aachen.
Wenn ich richtig informiert bin, ungefähr dort in der Ecke, wo du herkommst,
ja,
so zwischen Aachen und Köln.
Ja, es ist eher Aachen. Also wenn du da herkommst, ich bin ja in Köln geboren und 20 Kilometer westlich von Köln aufgewachsen. Und da ist Eschweiler, ist weit weg. Das ist irgendwo da hinten bei Aachen, da wo dieses Kraftwerk steht oder so ähnlich.
Ja, also es ist da so bei Düren ist es.
Ja, genau.
In der Ecke.
Alle Düren schließen.
Ja. Ja, ganz genau. Da gibt's noch so, 20, 30 Karten, glaube ich. Und wenn das da noch voll werden würde, würde ich mich sehr, sehr freuen. Deswegen habe ich gedacht, ich sage das am Anfang. Es gibt eine Sternengeschichten Live-Show in Eschweiler am 26. Mai. Und diese Show wird großartig, so wie alle Sternengeschichten-Shows großartig sind, muss ich jetzt hier ganz objektiv sagen. Und vor allem vielleicht hier für alle Vollständigkeitsfanatiker und Fanatikerinnen. Bei jeder meiner Sternengeschichten-Live-Show erzähle ich nicht nur Sternengeschichten, sondern ich mache da eine Bühnenshow mit Experimenten und allem drum und dran. Aber es gibt auch eine echte Sternengeschichte, die ich live auf der Bühne vortrage. Und das ist eine Exklusiv-Sternengeschichte. Die ist explizit und exklusiv für den jeweiligen Ort geschrieben, also immer mit Bezug auf den Ort, eine Geschichte über Astronomie in Bezug auf den Ort und die gibt's an dem Tag live auf der Bühne und nicht davor und nicht danach und nicht an anderen Orten und auch nicht im Internet und auch nicht veröffentlicht.
Also sozusagen der Bonus-Content für Abonnenten.
Ja, Bonus-Content für alle, die hinkommen. Das gibt's in Eschweiler, es gibt's dann auch noch natürlich am 4. Juni, das ist die zweite Show vor der Sommerpause in München. Da könnt ihr auch gerne hinkommen, gibt's auch noch ein paar Karten München am 4. Juni. Aber ich habe mir gedacht, Eschweiler, vielleicht machst du jetzt hier mal einen Aufruf in was spricht man dort?
Boah, nee, ey, zwing mich nicht auf Kommando Kölsch zu sprechen, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Das ist ungefähr so, wie auf Kommando einen Witz erzählen sollen müssen.
Ja, ach, das ist doch immer, wenn dich keiner kommandiert, dann redst du ständig im Dialekt vor dich hin.
Das ist richtig. Vielleicht kommt das noch, aber
das war auch nicht ganz gemeint.
Also, da komme ich mir.
Ja, ich wüsste auch nicht immer, ich bin sowieso kein Imitator, ich kann ja nicht mal vernünftig Österreichisch, also.
Nicht mal dazu hat's gereicht.
Also, ja, dann, müssen wir es ohne Dialekt und folkloristisch
machen. Da jommen wir alle hin.
Ja, ich werde das aufnehmen und dann werde ich es abspielen bei der Live-Show. Ja, also das wäre jetzt hier die Werbung zum Anfang, weil, wie gesagt, ist nicht mal lang hin und wenn da noch ein bisschen was an Karten verkauft wird, dann freue ich mich. Ich meine, es ist ja schon gut gefüllt, aber es könnte noch besser gefüllt sein, weil dann macht es mehr Spaß und es besteht auch die Chance, dass dann weitere Veranstaltungen folgen, wenn die Veranstalter sehen, das verkauft sich gut.
In Eschweiler und München, was Kölsch
ganz
war,
genau.
Weil wir haben ein SCH-CH-Ausspracheproblem.
Das habe ich schon oft gesehen.
Ja, also wir gehen gerne in die Kirche.
Ja, genau. Ich mache ja auch Podcasts mit Claudia. Mhm. Das Klima, die kommt auch aus der Ecke, die kommt aus Düren. Und da denke ich auch immer, das ist jetzt anscheinend die Ecke, wo man irgendwie das Essen nicht mag.
Die kommt aus Düren, ist auch schön. Wenn du aus der Gegend kommst, ist das sehr lustig. Also zumindest für Leute in meinem Alter. Weil in Düren war früher die Irrenanstalt, also Landeskrankenhaus nannte man das, glaube ich. Und das war immer, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann kommst du nach Düren.
Ja, in Österreich war das Cooking. Gibt's auch nicht mehr.
Ja, hier in Berlin ist es Bonnie's Ranch. Dietrich Bonhoeffer Nervenklinik oder so ähnlich. Bonnie's Ranch finde ich eigentlich ganz geil. So, dann begeben wir uns aber jetzt an den Rande der Ortschen Wolke.
Ganz genau.
Ich bin sehr irritiert, Florian. Ich habe in einem Artikel habe ich gelesen, dass es möglicherweise nicht nur einen Planet 9 gibt, sondern sogar einen Planet 10. In einem anderen Artikel habe ich gelesen, dass es Planet 8,5 sein könnte. Und ja, jetzt genau bin ich, da. Ich weiß überhaupt nicht mehr ein noch aus. Was kann ich tun, Florian?
Ja, Planet 9 ist angegriffen worden vom Todesstern und deswegen ist er jetzt nur noch halb. Und nein, 8,5, weiß jetzt nicht, was das für Quatsch sein soll. Also
es war eine Überschrift im Tagesspiegel. Keine Ahnung, es ist irgendwie wahrscheinlich wollte edgy sein.
Kann sein. Also Planet 9 haben wir schon mehr als einmal besprochen hier im Podcast. Ich glaube, der begleitet uns fast schon die ganze Podcast-Zeit durch. Wir haben sicherlich ums Jahr 2016 rum sehr, sehr ausführlich über Planet 9 gesprochen. Das war das letzte Mal, als da größere wissenschaftliche Neuigkeiten waren zu Planet 9.
So lange ist das her und das Scheißding steht trotzdem ständig in der Zeitung.
Naja, das ist natürlich was, wo die Astronomie Schlagzeilen machen kann.
Ja, das stimmt.
Asteroideneinschlag, Aliens, schwarzes Loch oder halt neuer Planet im Sonnensystem. Ich meine, das wäre selbstverständlich eine dramatische Neuigkeit. Das ist etwas, wo man sagen kann, das hat tatsächlich Neuigkeitswert. Weil wenn du dir anschaust, wie oft im Sonnensystem wurde bis jetzt ein neuer Planet entdeckt. Das war, wenn man so will, dreimal der Fall. Genau genommen war es öfter der Fall, aber drei der Himmelskörper sind in menschlicher Zeit entdeckt worden. Die anderen, die waren, es waren eh alle immer schon da, aber die anderen haben wir halt immer schon gesehen. Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, die haben wir gesehen, seit wir in der Lage waren, zum Himmel zu schauen und nachzudenken, was da abgeht. Also die waren immer schon sichtbar. Und dann kam im 18. Jahrhundert Uranus, im 19. Jahrhundert Neptun und im 20. Jahrhundert Pluto, den wir dann wieder im Ende des 20. Jahrhunderts oder eigentlich im 21. Jahrhundert ja schon rausgeschmissen haben. Mhm. Das heißt, die Planetenentdeckungen, die sind sehr exklusiv. Wenn man mal von der Zeit so Mitte des 19. Jahrhunderts absieht, wo wir kurzzeitig ein bisschen enthusiastisch geworden sind in der Astronomie und so mal auf die Schnelle so ein Dutzend neue Planeten dazu geschmissen haben, bis wir uns wieder beruhigt haben, gesagt haben, nee, sind doch alles Asteroiden und haben die wieder zu Asteroiden benannt. Aber zwischenzeitlich hatten wir mal so, je nachdem, wer gezählt und geschaut hat, ja, so 12, 13, 20 Planeten im Sonnensystem. Aber die haben wir dann bald wieder so, das war so 1850, 1860 rum, wieder alle zu Asteroiden.
Da sah das wahrscheinlich plausibel aus, dass irgendein Objekt immer mal wieder kommt, ne?
Ja, ja, nee, wir haben es aber damals, man hatte damals einen neuen Planeten gesucht, aus Gründen, auf die ich jetzt nicht im Detail eingehen will. Aha. Gab's wissenschaftliche Hypothesen, die sich alle als falsch herausgestellt haben. Titius-Bode-Reihe hieß es damals, wo man gesagt hat, zwischen Mars und Jupiter muss noch ein Planet sein. Und dann hat man gesucht und dann hat man 1801 ein Objekt gefunden dort, nämlich Ceres, und hat gesagt, ha, naja, da ist er ja, der Planet. Und dann hat man aber ein paar Jahre später genau dort noch einen gefunden und dann noch einen und dann noch einen. Und dann hat man gesagt, wir wollten einen haben, jetzt sind da vier, ist schon ein bisschen nervig. Und dann hat man noch mehr gefunden und irgendwann hat man sich darauf geeinigt, okay, wir nennen die jetzt nicht alle Planeten, sondern wir sagen der Asteroiden dazu. Humboldt war im Wesentlichen einer, der das durchgesetzt hat, dass die Asteroiden heißen und nicht Planeten. Aber danach hat es halt gedauert, bis im 18. Jahrhundert Uranus gefunden wurde, da kam Neptun, da kam Pluto und dann war es aus seitdem. Ja. Und insofern kann ich das absolut verstehen, wenn die Medien da aufmerksam werden, wenn man sagt, neuer Planet im Sonnensystem. Das wäre durchaus etwas, was eine dramatische Neuigkeit wäre. Das Problem ist, es ist halt nicht mehr so einfach, wie es früher war. Ich meine, früher war es auch nicht einfach, aber jetzt wissen wir, also bis raus zum Neptun ist definitiv nichts. Also wenn da ein Planet wäre, den hätten wir schon gefunden. Und auch darüber hinaus, wo der Kuipergürtel ist, da haben wir auch schon so einen guten Überblick, dass wir da auch keine Planeten übersehen hätten. Das heißt,
ist das Kuiper, nicht Kuiper?
Ja, kommt drauf an.
Ich kenne immer nur von, gab es früher ein Getränk, das hieß Geneva und den gab es von einer Firma De Kuiper.
Ich habe das mal tatsächlich recherchiert. Also Gerard Kuiper, wie ich jetzt sage, kommt aus den Niederlanden, ist aber in die USA ausgewandert und hat sich dann Kuiper genannt. Und ich habe das wirklich recherchiert. Also ich habe dann, frage mich jetzt nicht, wo die Quellen sind. Ich habe die irgendwo abgespeichert. Aber es gibt Quellen, auch akustische Quellen mit dem Bezeichnung Kuiper. Also
ich bleibe aber bei Kuiper, weil ich den Amis das nicht gönne, jetzt wo die angefangen haben, die Wissenschaft kaputt zu machen.
Ist okay, kann man auch machen. Ja, ansonsten kann Kuiper schöne Scooter-Witze machen können, aber dann machen wir die nicht. Gut. Aber dieser Kuipergürtel, der ist uns auch schon seit längerem bekannt und wir kennen da, ihr habt die Zahl nicht im Kopf, aber es sind schon einige hundert mindestens, vielleicht sind sogar schon 1000 Objekte dort. Und wenn sich da in der Nähe dieses Gürtels ein Objekt rumtreiben würde, das planetengroß ist, dann würden wir ausreichend große Störungen in den Bahnen der Kuipergürtel-Asteroiden sehen, dass uns das auffallen würde. Also sehen wir auch nicht. Also das grenzt schon ein, wo ein zusätzlicher Planet sein müsste, nämlich so weit weg, dass seine Gravitationskraft keine nennenswerten beobachtungswerten Störungen in den Kuipergürtel-Asteroiden verursacht. Und die sind weit weg. Also die Kuipergürtel-Asteroiden, die gehen so raus, je nachdem, wie man das jetzt genau definiert, aber ja auch so 40-facher Erdabstand, 40 astronomische Einheiten, 50 astronomische Einheiten, vielleicht sogar 60, wenn man noch die äußeren Regionen dazu nimmt. Also da muss schon, kann nicht viel sein. Weswegen es dann 2016 diese Hinweise gab oder diese neue Aufregung gab, war, dass man Objekte untersucht hat, die noch weiter rausgehen. Also wir wissen, es gibt auch noch weiter draußen Himmelskörper-Asteroiden. Das ist dann so die innere Oortsche Wolke. Die Oortsche Wolke, das ist das, was ganz weit draußen ist. So teilweise ja so ein bis eineinhalb Lichtjahre von der Sonne weg geht die Oortsche Wolke. Und der Innenbereich fängt halt, keine Ahnung, bei so ein paar 1000 astronomischen Einheiten vielleicht an, paar hundert, und wir haben halt so ein paar Asteroiden gefunden.
Wie viel astronomische Einheiten sind ein Lichtjahr?
Ach Gott, jetzt, du fragst Sachen.
Ja, hätte ja sein können, dass du das im Kopf hast, dann google ich das, während du weiterredest.
Naja, ein Lichtjahr, eine astronomische Einheit sind 150 Millionen Kilometer. Also ich kann nicht sagen, wie viele Lichtjahre im Parsec sind, aber astronomische Einheiten, Lichtjahre kann ich jetzt, habe ich im Kopf nicht, das habe ich selten gebraucht. Paar hunderttausend, also 100.000 astronomische Einheiten.
Ein Lichtjahr sind 63.240
astronomische Einheiten. Ja, okay, gut, dann war ich mit größenordnungsmäßig 100.000 sind ein Lichtjahr eh nicht so falsch. Ja. Aber in der Astronomie
reicht das vollkommen als Genauigkeit. Ist auch egal, wenn du da hinfliegen willst, ist halt auch Schnurz, weil du bist tot, wenn du ankommst, ja.
Genau, aber das, wie gesagt, wir wissen, es gibt Asteroiden, die haben eine sehr, sehr lang gestreckte Bahn. Das heißt, die entfernen sich von der Sonne und können dann irgendwie, glaube ich, so 1000 astronomische Einheiten plus minus ist so der entfernteste, das sich am weitesten entfernende Asteroid, den wir kennen, kommen aber dann trotzdem noch nah genug an die Sonne ran, dass wir sie sehen können. Also wenn der immer 1000 astronomische Einheiten weg wäre, so ein Asteroid, dann hätte man keine Chance, das Ding zu sehen. Aber es gibt welche auf so langgestreckten Bahnen, die sind dann halt auf dem sonnennächsten Punkt, sind die halt, keine Ahnung, 100 astronomische Einheiten weit weg, und die können wir dann sehen. Das heißt, wir wissen, okay, die kommen nahe, die gehen aber auch weit weg. Das heißt, die sind dann in einer Region, wo sie theoretisch von einem Planeten gestört werden können. Und damals hat man so eine Handvoll Asteroiden dieser Art untersucht und hat festgestellt, okay, die Bahnen schauen alle ein bisschen komisch aus. Und zwar, sie schauen so aus, als wären die unter dem Einfluss der Gravitationskraft eines größeren Himmelskörpers. Mhm. Weil der kann mit seiner Gravitationskraft die Bahnen so ein bisschen hin und her schieben, vereinfacht gesagt. Und dann sind die nicht irgendwie zufällig verteilt, diese Bahnen, sondern die zeigen alle in eine Richtung oder so. Also man hat gesehen, da gäbe es diesen Einfluss und hat gesagt, okay, da muss jetzt ein Planet sein. Und anhand der Daten über die Asteroiden, die wir bisher haben, können wir sagen, der Planet muss ungefähr diese Masse haben, der muss ungefähr so weit weg sein. Und hat dann probiert, natürlich auch den zu beobachten. Ist schwierig, weil weit weg, wenig Licht reflektiert.
Na, und irgendwann verschwindet er dann, ne? Also wenn er nah dran ist, siehst du ihn und irgendwann ist er einfach weg.
Achso, ja, das ist beim Asteroiden so. Also beim Planeten, der Planet, der kann nicht nah rankommen. Der muss immer weit weg bleiben, sonst hätte man den ja schon gesehen. Das heißt, klar, der Planet, der ist irgendwo da draußen, und bis jetzt, wenn wir überhaupt Spuren von ihm gefunden haben, dann haben wir eben nur diese indirekten Spuren über die Bahnstörungen gesehen. Aber das hat zumindest gereicht, dass man anhand von Computersimulationen sagen konnte, gut, da ist jetzt irgendwie eine Auffälligkeit. Und diese Auffälligkeit könnten wir erklären mit einem Planeten, der diese und jene Eigenschaften hat. Und dann hat man auch probiert zu schauen, hat nichts gefunden, weil, wie gesagt, der ist sehr dunkel. Da muss man wirklich exakt wissen, im Wesentlichen, wo er ist. Und da muss man da hinschauen und dann kann man schauen, ob man was sieht oder nicht. Und hat man bis jetzt nichts gefunden. Und dann gab es danach auch andere Arbeiten, die gesagt haben, ja, also diese Auffälligkeiten, die sind gar nicht so auffällig, wie er damals geglaubt hat. Das kann auch im Prinzip einfach gesagt Zufall gewesen sein, dass ihr das so gesehen habt, weil ja nur eine ganz, ganz kleine Auswahl an Asteroiden beobachtet worden ist. Es waren wirklich so ein Dutzend höchstens. Mhm. Und mittlerweile haben wir mehr Asteroiden gesehen, und jetzt ist diese Auffälligkeit statistisch gar nicht mehr so auffällig. Also eigentlich bräuchte es gar keinen Planeten, der da irgendwas stört. Und die anderen haben gesagt, nein, trotzdem, wir brauchen das. Also ihr habt falsch gerechnet. Also wissenschaftliche Auseinandersetzung halt. Mhm. Und der Stand der Dinge ist aktuell meines Wissens nach immer noch so, dass wir es nicht mit Sicherheit sagen können, ob es diesen Planeten 9 wirklich braucht. Das ist der eine Stand des Wissens.
Um die andere, Gravitationsverhältnisse zu erklären.
Ja, ja. Genau, also diese Auffälligkeit, es ist nicht raus, ob die Auffälligkeit auffällig genug ist, sagen wir es so.
Nicht genug Sigma im Asteroiden.
Genau. Das ist der eine wissenschaftliche Status quo. Der andere ist, dass wir wissen, dass es mit Sicherheit da draußen irgendwo noch planetengroße Himmelskörper geben muss. Alles, was wir über die Entstehung von Planetensystemen wissen, sagt uns, dass immer viele Planeten entstehen. Nicht nur irgendwie die 8 Stück, die wir haben, sondern irgendwie ein paar Dutzend, vielleicht ein paar hundert planetengroße Körper entstehen aus so einer Staub- und Gasscheibe.
Normalerweise. Zwingend.
Ja, nicht zwingend, aber jedes Mal, wenn wir so eine Simulation machen, sehen wir, es gibt keine Art von plausiblen Anfangsbedingungen, wo am Ende 8 Stück rauskommen.
Mhm, okay.
Gibt's nicht, ja. Okay. Natürlich entstehen mehr und die haben halt alle dynamisch gesehen keinen Platz um die Sonne. Das heißt, die kommen sich dann in die Quere, die kollidieren miteinander, die fallen in die Sonne, die werden durch Gravitationswechselwirkungen komplett aus dem Sonnensystem rausgeschleudert und bewegen sich dann ohne Stern durch die Milchstraße. Auch solche Planeten haben wir schon beobachtet. Das heißt, wir wissen auch, die müssen ja irgendwo herkommen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass eben bei anderen Planetensystemen, wo solche Planeten entstehen, ständig Planeten aus dem jeweiligen Planetensystem rausgeschleudert werden und deswegen existiert so eine Population an vagabundierenden Planeten, wie der Fachbegriff ist. Und von denen gibt es auch ja genauso viel wie Sterne in der Milchstraße. Also die sind auch voll, weil halt alle Planetensysteme diese Dinge rausschleudern bei ihrer Entstehung. Und ein paar muss es auch geben, die sich halt dann weit entfernt vom Stern, aber immer noch an den Stern gebunden ansammeln. Also da reicht es nicht ganz, dass sie rausgeschleudert werden in den interstellaren Raum, sondern die bleiben halt dann so weit weg von ihrem Stern gebunden. Und die müssen sich dann auch irgendwo da so ein paar 10.000, ein paar 100.000 astronomische Einheiten von der Sonne weg befinden und da haben wir keine Chance, die zu sehen. Unmöglich. Also das geht nicht. Aber vielleicht sind auch ein paar, die ein bisschen näher dran sind.
Wir haben praktisch keine Chance, die zu sehen. Haben wir die theoretisch auch nicht? Also könnten wir ein Instrument bauen, das in der Lage wäre, die zu sehen?
Ja, wir könnten eine Raumsonde bauen und wir könnten
eine Sonde schicken,
okay. Und wir könnten hoffen, dass sie irgendwo dagegen knallt.
Nein, aber hätte ja sein können, dass man, was weiß ich, so ein James-Webb-Teleskop mit anderen Detektoren, die dann in der Lage sind, solche Planeten zu sehen, ist halt nur nicht interessant genug und darum zu teuer oder so, hätte ja auch so.
Im Prinzip schon. Also da sind wir jetzt genau bei der neuen Forschungsarbeit. Also mit Teleskopen schauen, wie, ob wir da jetzt einen Planeten finden, ist schwierig. Aber erstens mal, der Raum ist groß. Also wir schauen ja da quasi auf eine Kugelschale, wenn man so will, die einer Kugel mit einem Durchmesser von ein paar 10.000 bis 100.000 astronomische Einheiten. Also das alles absuchen
ist aber nur schwierig. Jetzt. Ne? Also wenn wir, jetzt ist dieser Durchmesser so. Also das Problem ist ja, der wächst ja. Also der ist ja eigentlich, ist der ja unendlich groß.
Naja, nein, also es ist im Prinzip, wir müssen halt einmal den kompletten Himmel absuchen, das ist das Problem. Und am Himmel ist halt, wenn es einfach alles, wenn es keine Sterne gibt, dann wäre es einfach. Dann müsste man nur schauen, wo ist ein Punkt. Aber wir haben ja überall Lichtpunkte am Himmel. Und wenn wir ein Teleskop haben, das so extrem gut ist, dass wir eine Chance haben, einen Planeten zu finden, der halt entsprechend wenig Licht reflektiert von der Sonne, dann nehmen wir bei den Aufnahmen zwangsläufig auch alle lichtschwachen Sterne mit auf. Das heißt, du hast Bilder mit zehntausenden Lichtpunkten drauf, hunderttausenden Lichtpunkten drauf und musst erstmal gucken, okay, was ist ein Stern, was ist irgendwas anderes, was ist eine ferne Galaxie. Das heißt, du musst da gucken, was bewegt sich da, wie bewegt sich das und so. Also das ist ein sehr, sehr großer Aufwand, das zu machen. Was einfacher ist, ist, wenn wir nicht normales, sichtbares Licht nehmen aus dem Spektrum, sondern Infrarotlicht. Mhm. Weil im normalen Licht sehen wir den Planeten kaum, weil halt so weit weg von der Sonne, ja, da reflektiert der kaum noch was.
Ja.
Aber der hat eine Wärme, der hat ja irgendwo, ist entstanden, der hat immer noch eigene innere Wärme, wenn er groß genug ist und nimmt natürlich trotzdem ein bisschen Sonnenlicht auf, gibt Wärme ab. Das heißt, im Infrarotlicht könnten wir sowas einfacher beobachten, da ist so ein Planet heller, so ein entfernter Planet als im normalen Licht. Deswegen würde es sich schon lohnen, mit Infrarotteleskopen zu suchen. Und das James Webb ist ja ein Infrarotteleskop. Und wenn man da jetzt so ein mega James Webb bauen würde, ja, dann könnte man vermutlich auch solche Planeten sehen, beziehungsweise man kann es auch mit einem normalen James Webb probieren, beziehungsweise mit einem, ja, gar nicht James Webb, sondern mit dem allerersten Infrarot-Weltraumteleskop, das wir gebaut haben. Das war IRIS. IRIS war, glaube ich, 1980 im Weltall, ich weiß es gerade nicht auswendig, war nur ganz kurz im Weltall, weil so ein Infrarotteleskop muss ja gekühlt werden. Das reflektiert ja Wärme.
Und aber ist er nicht kalt genug?
Ja, schon, es ist schon kalt, aber du musst trotzdem die Detektoren noch extra kühlen, weil du detektierst ja Wärme und sehr, sehr wenig Wärme.
Und je größer die Differenz ist, desto besser kannst du es detektieren. Ja. 1983 übrigens war das.
Ja, und deswegen kann so ein Infrarotteleskop nur so lange arbeiten, wie es Kühlmittel halt. Und IRIS hat halt nach einem Jahr kein Kühlmittel mehr gehabt, aber war trotzdem das Teleskop, das als erstes Teleskop mal wirklich den kompletten Himmel im Infrarotlicht durchgeschaut hat, weil von der Erde aus geht es nicht. Der größte Teil vom Infrarotlicht wird durch die Erdatmosphäre, durchs Wasser in der Erdatmosphäre blockiert, geht nicht durch. Wir können nur ganz, ganz wenig Infrarot sehen von der Erde aus. Aber IRIS konnte das und jetzt haben ein Haufen Forscherinnen und Forscher aus, so wie es ausschaut, Taiwan und Australien, alte Infrarotdaten von IRIS nochmal ausgewertet und von einem Experiment namens Akari, wo ich gerade nicht weiß, wo das herkommt, dürfte aber auch was Älteres sein. Und haben da geschaut, ja, haben wir damals vielleicht was übersehen? Ja? Und gibt es nämlich Lichtpunkte, die quasi noch nicht zugeordnet worden sind? Und haben gesagt, ja, haben sie gefunden. Sie haben ein paar, zwei in dem Fall, Lichtpunkte gesehen. Infrarot-Lichtpunkte, die so ausschauen würden, wie Planeten im äußersten Sonnensystem ausschauen würden und die wir bis jetzt nicht zugeordnet haben. Das Problem ist, dass keiner dieser Lichtpunkte Planet 9 sein kann. Weil, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben damals wirklich die entsprechenden Auffälligkeiten gesehen bei den Asteroiden und dann berechnet, welcher Planet kann diese Auffälligkeiten verursachen, dann können wir ja die Bahneigenschaften dieses hypothetischen Planet 9 so einschränken, dass wir zumindest ein bisschen was sagen könnten. Wo kann der sein? Welche Bahn muss der haben? Und das, was man jetzt gesehen hat, oder nicht, was man jetzt gesehen hat, was man jetzt ausgewertet hat aus den alten Daten von damals, hat man gesehen, okay, das kann ein Planet sein, aber es kann nicht der Planet 9 sein.
Ah, und darum muss es ein Planet 8,5 oder 10 sein.
Ganz genau. Ja. Oder es ist auch noch nicht raus, dass diese Lichtpunkte, die wir jetzt gesehen haben, dass die Planeten sind, kann auch irgendwas anderes sein. Auch da müsste man noch schauen, wie bewegt sich das? Bewegt sich das überhaupt so, wie es so sollte, wenn es ein Planet ist? Oder bewegt es sich überhaupt? Und wenn es sich bewegt, bewegt es sich so wie etwas, was sich bewegt, was an die Sonne gebunden ist und so weiter. Also es kann auch einfach sein, dass wir immer noch bei Planet 8 sind, dass halt die neue Auswertung der alten Daten keinen Planeten darstellt, dass Planet 9 kein Planet ist und dann bleibt es bei denen. Also wir wissen nicht viel über das alleräußerste Sonnensystem, aber ja, wir haben interessante Daten, die aber noch keinen definitiven Schluss auf irgendwas zulassen. Also wie gesagt, es wird da draußen noch Planeten geben mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Ob wir sie jemals zweifelsfrei nachweisen können, wird sich zeigen. Ich bin da jetzt nicht skeptisch im Sinne von, das geht nie, aber ich bin skeptisch im Sinne von, es wird demnächst passieren. Aber es kann demnächst passieren. Also das ist jetzt auch nicht ausschließbar.
Interessante Daten ist ein schönes Stichwort. Die Wissenschaft sammelt ja Daten und stellt die der Wissenschaft und häufig sogar der Öffentlichkeit zur Verfügung, auf das damit irgendwie was gemacht werden kann. Zum Beispiel Wettervorhersagen sind ja so ein ganz klassisches Ding. Und ich hatte eben schon mal gesagt, die US-Regierung versucht ja gerade die Wissenschaft zu demontieren, also zu diskreditieren versuchen sie schon lange. Jetzt sind sie an der Macht und können tatsächlich auch die Wissenschaft kaputt machen, wenn sie da Bock drauf haben. Und was mir nicht klar war, das hatte ich in so einem kleinen Artikel einfach nur gefunden, es gibt eine Open Access Bibliothek, die kommt aus Europa, heißt Pangea. Und da stehen Beobachtungsexperimentaldaten aus der Erdsystemforschung drin. Also sie werden da reingeschrieben, veröffentlicht und verteilt von diesem Teil. Betrieben wird das Ding von den Geoforschungsinstituten, die wir hier so haben. Unter anderem das Alfred-Wegener-Institut ist dran beteiligt. Und was die machen ist, die haben jetzt aktiv begonnen daran zu arbeiten, aus den USA Daten zu retten. Also die Daten, die bisher die USA zur Verfügung gestellt haben, wo auch eigentlich niemand fürchten musste, dass man da irgendwann nicht mehr rankommt. diese Daten halt aus den USA zu retten, weil im Moment davon auszugehen ist, dass das US-Regime dafür sorgen wird, dass diese Daten nicht mehr zugänglich sind, weil letztendlich kannst du daraus dann halt auch Klimaprognosen oder sowas ableiten und von sowas wollen diese Leute ja nichts hören. Was sie schon transferiert haben, sind Erdbebendaten aus vom NOAA, also National Dingens. National Geophysical Data Center, also das NGDC und vom NOAA, das National Oceanographic and Atmospheric
Administration,
das hat mir gefehlt. Also Erdbebendaten von seit 2150 vor Christus, was ich auch total krass finde. Die United States Earthquake Intensity Database ab 1638. Ist echt krass, wie lange die schon messen. Das kriegt man ja auch eigentlich gar nicht so mit. Und noch ein paar Daten zu heißen Quellen. Und die Helmholtz-Gemeinschaft, also da, wo das Alfred-Wegener-Institut dazugehört, die Helmholtz-Gemeinschaft arbeitet halt daran, mit ja politischen und wissenschaftlichen Playern in den USA wirklich Datenrettungspakete zu schnüren, was ich krass finde. Und deren Ziel ist, sagen sie, halt diese Daten nicht nur zu bewahren, also zu retten, sondern sie auch zu integrieren in Pangea, also in diese Datenbank, und damit öffentlich verfügbar zu machen, beziehungsweise verfügbar zu halten, weil verfügbar sind sie ja schon. Das Retten scheint recht schnell zu gehen, also da scheinen sie schon recht weit zu sein. Das verfügbar machen, das dauert ein bisschen länger, sagen die Wissenschaftler, aber Hauptsache die Daten sind mal gesichert. Fand ich interessant, Pangea. Mhm. Kann ich natürlich ja, nichts gut mit anfangen, weil ich nicht programmieren kann.
Ja, aber gut, das ist ja trotzdem, kann man mal reingucken, vielleicht sieht man was.
Die Frage, die sich mir da wirklich unmittelbar dann auch noch aufdrängt, ist, wer garantiert denn eigentlich, dass das in der EU nicht auch irgendwann so weit kommt?
Ja, niemand. Ne? Oder wir alle.
Wir alle.
Je nachdem.
Aber was können wir alle machen, um diese Daten zu schützen, also diese Daten irgendwohin zu sichern, sodass sie selbst dann noch da sind, wenn die gesamte Welt in so eine Autokratie wie die USA gefallen sein sollte?
Naja, halt dezentral irgendwo speichern.
Ja, gibt's das?
Keine Ahnung, da musst du Leute fragen, die mehr Ahnung von Computern haben. Also gehen tut's sicherlich.
Ich frage mal im Avi nach.
Da müsste irgendwo, keine Ahnung, so, es wäre eigentlich was so der Chaos Computer Club oder sowas machen könnte. Die sind doch erstens für sowas und die wüssten auch, wie sowas geht und welche Infrastruktur man da einrichten muss. Oder, vermutlich gibt es auch jede Menge andere, aber je ja weniger behördlich und ja staatlich das organisiert ist, desto besser ist es. Ist halt die Frage, wie das dann rechtlich aussieht, sowas zu machen. Man hat es ja gesehen, hier bei Sci-Hub zum Beispiel, das war jetzt auch sowas, wo jemand gesagt hat, okay, wir unter Anführungszeichen retten die wissenschaftliche Literatur und machen sie frei. Naja, und das ist jetzt dann doch am Ende so weit von den Gesetzen eingeschränkt worden, dass das Ding jetzt auch nicht mehr in der Form existiert, in der es mal existiert hat. Hm. Und die Frau, die es gemacht hat, hat auch ja vermutlich kein so nettes Leben, wie sie es haben hätte können, weil sie sich ja auch in gewissen Ländern nicht mehr blicken lassen kann, weil sie da sonst verhaftet wird. Also da ist die Frage, was jetzt passiert, wenn ich diese Daten dann also einreißen in die USA, brauchst du wahrscheinlich nicht, wenn du sowas planst.
Ja, das Problem wird ja auch sein, also nicht nur ein juristisches oder ein Haftungsproblem oder so, sondern wer sichert denn eigentlich die Datenintegrität? Also wie kannst du wissen, dass die astronomischen Daten, die auf meiner Festplatte liegen, auch tatsächlich die Daten sind, die aus dem Satelliten rausgefallen sind und nicht irgendwas, was ich da reingemogelt habe. Ne?
Wenn da plötzlich überall alle Planeten Holgi heißen, das genau. Oder denke ich mir, ja, der hat da rumgepfuscht.
Guck mal, 7 Wow-Signale.
Ja, es sind alles Fragen, die wichtig sind, aber auf die ich jetzt keine Antwort habe. Also, aber ich
worauf
hoffe,
hast du denn Menschen, Antworten?
So Mathematik im Zahlenraum zwischen zu 10 rum, das kann ich leicht und schnell beantworten, das mit Sicherheit.
Schaffe ich auch.
Aber wir können, weil du gerade die amerikanische Abneigung der Wissenschaft erwähnt hast, wir werden keine Raumstation beim Mond bekommen.
Wie? Wir Menschheit oder wir der Westen, weil die Chinesen bauen sowieso eine dahin?
Gut, wenn wir jetzt mal im Sinne von wir als die sowas geplant haben. Es haben im Rahmen des Artemis-Projekts NASA und ESA das Lunar Gateway geplant.
Genau.
Da haben wir vermutlich auch schon mal drüber gesprochen. Das ist ja ein zentraler Schritt beim Artemis-Projekt, beim kommenden Landungen von Menschen auf dem Mond, die ja stattfinden sollen. Artemis 1 hat ja schon funktioniert, wo wir da die große Rakete gestartet haben und dann ist es wieder gelandet. Und der Rest fehlt noch. Artemis 2 sollte der Flug von Menschen um den Mond herum sein und Artemis 3 dann tatsächlich auch die Landung. Ja. Und irgendwo dazwischen kommt das Lunar Gateway, so eine Art, ja, Basis, also sowas ähnliches wie die Raumstation, nur halt nicht im Erdorbit, sondern im Mondorbit, mhm, oder halt ja dazwischen, dass man halt dann ja leichter zum Mond kommt wieder, weil damit es nicht wieder so wird wie damals bei Apollo. Wir fliegen hin, dann sind wir da, dann fliegen wir zurück und dann lassen wir es bleiben, weil das alles zu aufwendig und zu teuer ist.
Genau, und dann darf und Armstrong nie wieder auf den Mond.
Genau, und jetzt hat man hier so ein Lunar Gateway geplant, also eine Raumstation, die den Mond umkreist. Da kann man einerseits hinfliegen und Experimente machen, so wie man es halt im Weltall macht, weil ja, Experimente im Weltall immer noch für sehr, sehr viele Dinge sehr, sehr wichtig sind.
Krebsforschung zum Beispiel.
Ja, oder auch einfach nur, um zu wissen, was passiert mit Menschen im Weltall. Wissen wir immer noch, ja, okay, genau. Ja. Langzeitfolgen und so weiter. Also das ist ja alles wichtig, wenn wir irgendwas anderes machen wollen im Weltall und jede Menge andere Sachen, Materialphysik und so weiter und so fort. Und das kann man in einer Mondumlaufbahn genauso machen wie in einer Erdumlaufbahn. Manche Sachen kann man in der Mondumlaufbahn sogar noch besser machen, wenn man weiter weg von der Erde ist. Also astronomische Beobachtungen zum, mhm, Beispiel. Wenn man auf der Rückseite ist, wo man der Mond die Erde abdeckt, dann gibt es keine störende, zum Beispiel elektromagnetische Strahlung, Radiowellen und so weiter. Also wäre aus wissenschaftlichen Gründen gut, aber auch aus logistischen Gründen natürlich, weil man fliegt dann halt zum Lunar Gateway und steigt dann da quasi um in eine Mondlandefähre und hat dann ja nicht mehr, man muss nicht mehr das ganze Lande-Equipment von der Erde zum Mond schleppen, sondern braucht nur so eine Pendelroute bis zum Lunar Gateway. Da macht man dann Park and Ride quasi und dann steigt man um und landet auf dem Mond. Das, mhm, war so die Idee.
Und warum, woran scheitert das jetzt?
Naja, wir müssen ja sparen. Alles muss ja eingespart werden. Aha. In den USA. Findet ja Elon Musk besonders toll zu sparen. Und jetzt wird der NASA-Haushalt, zumindest nach dem aktuellen Entwurf, ist noch ein Entwurf, ja, ist Budgetplan für 2026, ist glaube ich noch nicht Gesetz, aber es ist zumindest der Entwurf, der geleakt wurde. Und nach diesem Entwurf wird der NASA-Haushalt um 24% gekürzt. Boah. Das sind 6 Milliarden Dollar. Und eines der Dinge, die gestrichen werden, ist das Lunar Gateway. Was tatsächlich mehr Geld bekommt, sind alle Projekte, die mit dem Mars zu tun haben.
Elon Musk will unbedingt zum Mars fliegen.
Also er hat ja auch schon angekündigt, dass er jetzt, glaube ich, im Dezember 26 will er zum Mars fliegen, bis zu 5 fliegen und so weiter.
Seine
und
Autos fahren Menschen auch schon seit 10 Jahren autonom.
Genau. Also Mars, Daumen hoch, Mond, Daumen runter. Was bescheuert ist, weil wenn wir sinnvoll zum Mars wollen und das geplant machen wollen, dann sollten wir zuerst mal das mit dem Mond auf die Reihe kriegen, weil vom Lunar Gateway aus zum Mars zu starten ist viel, viel einfacher. Vor allem, wenn wir dann das alles Wissen schon haben, was wir da gebraucht haben, um das Lunar Gateway aufzubauen, wenn wir die Forschung haben am Mond, was passiert mit Menschen, wenn sie lange im Weltall sein müssen und so weiter, dann können wir das alles vernünftig zum Mars machen.
Ich wette.
Wir können es auch so machen wie Elon Musk und dann fliegen wir halt hin und dann sind wir eine Woche da und fliegen zurück oder wir sterben unterwegs, alle je nachdem. Aber sinnvoll wäre es, zuerst zum Mond zu machen. Darum hat man das ja damals so gemacht und so geplant mit der Artemis-Mission als Schritt zum Mars. Und
ich wette.
Gleich zum Mars.
Ich wette, dass Musk dieses Mondding übernehmen wird. Die werden das jetzt streichen, das wird ganz fürchterlich rumpeln. Die NASA wird hundertfach begründen und international wird hundertfach begründet werden, warum das eine gute Idee ist, so ähnlich wie du das gerade gemacht hast. Und dann wird Musk hingehen und sich erbarmen und es nicht für, weiß ich nicht, 20 Milliarden, sondern für 15 Milliarden anbieten. Hinterher wird er 30 Milliarden einstecken, es wird doppelt so lange dauern. Aber Hauptsache, es ist keine US-Bundesbehörde daran beteiligt, sondern Musk kann seine eigenen Gesetze machen. Das ist ja, glaube ich, hast du Rushkoff gelesen eigentlich? Wie hieß das denn, das
letzte von ihm? Gerade nicht.
Der argumentiert da sehr schön, worum es diesen Leuten wie Musk und Thiel und allen anderen eben geht. Ich glaube, das ist, was da passieren wird. Musk will seine eigenen Gesetze machen. Alles, Hauptsache niemand, der da reinredet. Hauptsache nichts Demokratisches. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auf irgendeinem Weg zu SpaceX kommt, dieses Projekt. Und ja, das mit dem Mars, ne? Argumente gegen Mars. Wie wär's, wenn ihr Schwätzer es erstmal hinbekommen würdet, so eine Biosphäre hier auf der Erde zu betreiben, ohne dass die Leute darin theoretisch verrecken, wenn man nicht ein Loch bohrt und da Gemüse durchschiebt? Das wäre doch mal was. Ihr kriegt das da sowieso nicht hin. Ja, hinfliegen können wir, aber dieser ganze andere Zinnober, da hört doch auf. Ich fühle mich da echt verarscht mittlerweile.
Ja, und vor allem Musk wäre ja auch beim Artemis schon beteiligt. Also die Raketen, die zum Raketen. Mars fliegen, das sind ja die SpaceX und das Landemodul sollte auch von SpaceX kommen, wenn ich mich so erinnere. Ist alles noch nicht fertig, ist alles verzögert, also das ist schon alles
aber SpaceX kann man, das sind ja überall, ne? Wenn nicht alles von SpaceX kommt, ist irgendwo immer eine Sollbruchstelle, wo eine Regierung oder eine Behörde oder eine Gesellschaft sagen kann, so nicht.
Ja, im Prinzip ist das die Sollbruchstelle aktuell noch SpaceX, weil wenn die Space Launch System, die große Rakete der NASA, die ist ja zumindest mal geflogen und das, was SpaceX noch dafür gebaut hätte für Artemis, ist meines Wissens nach noch nicht ausreichend fertig getestet und dem Zeitplan hinterher. Also wir werden sehen, also die Artemis-Mission wird insofern stattfinden, als dass Artemis 2 und 3, also die Umrundung des Mondes mit Menschen in der Kapsel und die Landung am Mond, die stehen schon noch auf dem Plan. Aber halt das Lunar Gateway, das ganze nachhaltige Dings nicht, das ist nicht dabei. Also schauen wir mal, was da rauskommt. Also das hätte ja auch schon längst, glaube ich, ursprünglich war Artemis 2 2025 und dann ein Jahr später Artemis 3 die Landung. Jetzt sind wir, glaube ich, bei frühestens 2026 oder 2027, dass Artemis 2 stattfindet und wahrscheinlich dauert es noch länger. Also wir haben mal, glaube ich, in irgendeinem Bedroht, habe ich mal in einem anderen Podcast gesagt, irgendwie wir feiern meinen 50. Geburtstag zeitgleich zur ersten Wiederlandung auf dem Mond. Mittlerweile müssen wir es, glaube ich, auf den 50. Geburtstag von Ruth verschieben und wahrscheinlich dauert es dann noch länger, bis das Ganze passiert. Also vermutlich wird es passieren, aber
das ist so dieses, ich habe gerade der Anfang von Interstellar, wo der Vater in die Schule einbestellt wird, weil seine Tochter mit diesem Mond, mit diesem Weltraumunsinn angefangen hätte. Kommen wir gerade hin.
Hoffen wir, dass es immer eine Secret NASA gibt. Genau. So, wo man da irgendwo im Kornfeld irgendwie und in den Bunker reingehen muss und dann ist man bei der NASA.
Es gibt aber auch noch die guten Nachrichten, Florian. Und zwar aus Südfrankreich. Der ITER ist mal wieder in der Presse gewesen mit der Meldung und das fand ich eigentlich ganz schön. Also sie haben gar nicht groß rumgehackt. Also der ITER ist das europäische Fusionskraftwerksprojekt.
Das ist ja nicht global, glaube ich, ITER, oder? Da ist ja auch Japan.
Ist auch dabei. Japan ist dabei. Also es ist eigentlich so ein G8, G20, irgendwie sowas. Also wer es sich leisten kann, darf mitmachen. Und vor allen Dingen, wer technologisch weit genug entwickelt ist, durfte mitmachen. Was gleichzeitig auch eins der großen Probleme des ITER ist, über das nur sehr selten geredet wird. Mir hat es noch niemand, der daran beteiligt ist, ins Mikrofon gesagt. Aber jedes Mal, wenn kein Mikrofon an war, nämlich, dass der ITER so konzipiert ist, dass auch das technologisch schwächste Land in diesem Verbund die komplette Technologie aus eigener Kraft bauen und betreiben kann. Mhm. Und das ist ein Problem. Sagen zumindest die paar Leute, mit denen ich da mal drüber geredet habe. Sagen, es ist halt ein Problem, weil du kannst nicht das machen, was idealerweise gemacht werden sollte, sondern du kannst immer nur das machen, was dem Schwächsten möglich ist. Bisschen schwierig. Der ITER wird immer als Reaktor bezeichnet. Mir hat mal der technische Leiter unseres nationalen Fusionsapparates, Wendelstein 7X, der hat gesagt, das ist kein Reaktor, da reagiert nichts. Fand ich irgendwie ganz schön. Also das Ding soll, also der ITER soll in der Lage sein, wenn er denn mal läuft, aus 50 Megawatt Heizenergie 500 Megawatt Energie zu erzeugen. Also eine Größenordnung mehr, ist schon mal ganz cool. Und der ITER ist ein sogenannter Tokamak. Es gibt zwei Bauarten von Fusionsmaschinen. Die einen heißen Tokamak, die anderen heißen Stellarator. Der wesentliche Unterschied ist, dass der Tokamak feste Magneten hat und der Stellarator, andersrum. Scheiße.
Nee, beim Stellarator wird ein Teil vom Magnetfeld vom Plasma selbst erzeugt.
Genau, so rum war es.
Und beim Tokamak ist das Magnetfeld, kommt nur von außen.
Genau, kommt nur von außen, genau. Das heißt, du hast also diesen Kringel, also diesen Schmalzkringel, den Donut, wo dein Plasma drin fließen und heizen soll. Und drumrum hast du halt, um diesen Donut hast du Magneten angeordnet, die das Plasma auf der Spur halten. Und es gibt noch einen Magneten, der in der Mitte steckt, sozusagen als Achse, eben eine Donut-Achse. Und das Ding ist der sogenannte zentrale Solenoid-Magnet. der kann, was ich echt krass finde, ein 13 Tesla starkes Magnetfeld erzeugen. Da kann man sich überhaupt nichts drunter vorstellen. Darum danke ich sehr der Kollegin, die das aufgeschrieben hat. Das ist 280.000 Mal das Erdmagnetfeld und wäre stark genug, das fand ich sehr gut, um einen Flugzeugträger 2 Meter anzuheben. Ich finde das so unvorstellbar.
Ja, Magnetismus ist eine absurd starke Kraft. Wir unterschätzen immer gerne, wie schwach die Gravitation ist und wie stark Magnetismus ist, weil wir halt leben auf einer sehr, sehr großen Masse und das da spüren und im Alltag wenig mit starken elektromagnetischen Kräften zu tun. Aber man sieht ja den Unterschied, also wie schwach das Erdmagnetfeld ist, sieht man ja zum Beispiel daran, dass ich ein Magnet, der mir runterfällt, kann ich aufheben.
Ja. Das geht. Man sieht es vor allen Dingen daran, wenn man, ich bin vor Jahren war ich in Dresden, in Rossendorf da am Helmholtz-Zentrum und die hatten eine schwebende Pfanne.
Ja.
Das fand ich total geil.
Ja, und vor allem auch den Unterschied zwischen Gravitation und die Stärke der elektromagnetischen Kraft sieht man auch daran. Ich kann in die Luft hüpfen. Ja, das geht. Also meine Körperkraft reicht, um der Gravitationskraft was entgegenzusetzen. Der Gravitationskraft des ganzen Planeten was entgegenzusetzen. Ja.
Und, lächerlich, dieser Planet.
Ja, wirklich, das ist lächerlich. Und ich kann, mit einem Magneten kann ich irgendwie einen Zettel oben halten, obwohl die Gravitationskraft der ganzen Erde den runterfallen lassen will. Mhm. Aber das Magnet reicht. Also, wir unterschätzen absurd, wie stark elektromagnetische Kraft ist.
So. Ja. Jetzt kommt's. Einer der letzten Sätze in diesem Artikel zum zentralen Solenoidmagneten lautet: Bis der gesamte Reaktorkomplex fertig zusammengebaut ist, wird es aber noch einige Jahre dauern.
Ja.
Und sie haben die Fusionskonstante verkürzt. Ursprünglich sollte der Bau bis zum Jahr 2025 vollendet sein, aber wegen bla ist die Inbetriebnahme jetzt für 2033/34 geplant. Das heißt, die Fusionskonstante ist schlagartig auf 9 Jahre gesunken.
Kommt drauf an, wie man es jetzt genau definiert, weil Inbetriebnahme heißt ja nur, dass man da mal das Licht einschaltet. Ja. Das war einfach gesagt. Die müssen ja dann noch, da ist ja noch sehr viel mehr übrig. Also du musst ja dann, ich habe die Teile jetzt nicht im Kopf, aber die brauchen da nicht nur Deuterium, also quasi schweren Wasserstoff, sondern auch Tritium dafür, also super schweren Wasserstoff. Wasserstoff mit 2 Neutronen. Also normaler Wasserstoff hat 1 Proton im Kern. Deuterium hat 1 Proton und 1 Neutron und Tritium hat 1 Proton und 2 Neutronen. Und man braucht da für das, was man im Tokamak vorhat, auch Tritium. Und das Tritium ist jetzt gar nicht so leicht aufzutreiben. Und das soll, glaube ich, dann irgendwie vom Tokamak, also von ITER selbst erzeugt werden durch irgendwelche Reaktionen, die dann in dem Ding selbst stattfinden soll, quasi selbstständig der Tritium-Nachschub erzeugt wird. Und da weiß man auch gar nicht, ob das überhaupt so funktioniert oder ob es nicht funktioniert.
Perpetuum mobile?
Nein, das nicht. Aber du hast dann halt irgendwie, du hast dann eben, das ist irgendwie so, das, warte mal, wie funktioniert das genau? Ich lese es mal kurz hier aus dem Wikipedia vor, bevor ich da Quatsch rede. In den Blankets, also Blanket ist so eine, so, das sind die Innenseiten,
Innenverkleidung,
ja. Ja, genau. Und in den Blankets zukünftiger Fusionsreaktoren soll zudem Tritium erbrütet werden, indem die Neutronen in Beryllium oder Blei vermehrt werden und mit Lithium-6 zu Helium-4 und Tritium reagieren. Verschiedene Konstruktionen dafür sollen in einer späteren Phase von ITER getestet werden und so weiter und so fort. Also das ist quasi das, was dann auch nochmal getestet wird. Und bis das passiert dann erst, glaube ich, nochmal ein paar Jahre, nachdem die Inbetriebnahme gestartet ist. Und wie gesagt, es glauben immer Leute, sobald ITER mal läuft,
haben wir sofort
unbegrenzte Kernfusion. Wir haben eine kommerzielle Kernfusion, also überhaupt nicht.
Wer das glaubt, schaut sich bitte mal eine dieser Maschinen an und überlegt sich, wer das warten soll.
Ja, und vor allem, wenn ITER...
Schneidereit, schrauben Sie mal Schraube 27.325.000 raus.
Ja. ITER ist halt ein... Die Abkürzung heißt übrigens International Thermonuclear Experimental Reactor. Also ITER ist ein wissenschaftliches Experiment, um zu schauen, ob das überhaupt so geht mit der Kernfusion. Und wenn das so geht, dann braucht man ein neues Experiment, um zu zeigen, dass das auch wissenschaftlich oder wirtschaftlich sinnvoll geht. Das wäre dann das Nachfolgeding von ITER, das bis jetzt, wo es überhaupt noch gar nichts Konkretes gibt, außer einem Akronym, nämlich DEMO, was für Demonstration Power Plant steht und das Akronym besteht aus den ersten vier Buchstaben von Demonstration. Also es ist nicht mal das Akronym, ist vernünftig, aber da kommt Demo und das würde dann testen quasi, wie können wir das alles machen. Da braucht man eben auch die entsprechenden Ergebnisse von dieser des automatischen Erbrütens von Tritium und so weiter. Und wenn man dann Demo fertig getestet hat, hat man dann gezeigt, dass wir ein Kraftwerk bauen können, das Energie mit Kernfusion erzeugt und in der Lage ist, das zu machen, so zu machen, dass wir das in das Stromnetz einspeisen können. Ja, und wenn wir das gemacht haben, dann können wir ein Nachfolgeprojekt machen und das wäre dann ein Kernfusionsreaktor, der halt dann wirklich so
kommerzielles
gebaut Kraftwerk werden kann. Ja, ja. Also und
das. Wobei, also ich hatte damals für den Resonator-Podcast mit dem technischen Leiter vom Wendelstein gesprochen und der sagte aber, wenn das Ding jetzt hier so funktioniert, wie wir es erwarten, ist das nächste, was gebaut wird, ein Kraftwerk. Also
ja, Demo ist ja auch ein Kraftwerk, das aber halt jetzt wieder nicht ein Kraftwerk, das sagt, okay, das ist jetzt das Kraftwerk, das wir überall hinbauen,
sondern interessant,
es ist ein Kraftwerk, das wie ein Kraftwerk funktioniert, um zu zeigen, wir können das so bauen, wie ein Kraftwerk funktioniert.
Ja. Wäre mal interessant, ob es in Greifswald, also am Wendelstein, ob die da schon eine Nachfolgeanlage bauen oder ob die immer noch am Messen, ja, messen müssen sie sowieso noch, die haben ja gerade erst gezündet gehabt vor ein paar Jahren. Ne?
Ja, und also da bin ich jetzt nicht am Laufenden, was da abgeht. Aber wie gesagt, also ich schließe nicht aus, dass wir die Kernfusion irgendwann kommerziell hinkriegen. Und wenn wir es hinkriegen, ist es gut, weil wir werden in Zukunft nicht weniger Energie brauchen als jetzt höchstwahrscheinlich, sondern eher mehr Energie brauchen.
Die Frage. Und
wenn wir dann die Kern, ja, die,
sagen also wenn mal, wir wenn an. Wir wenn wir aufhören, also ich weiß nicht, hat das jemals jemand ausgerechnet, wie viel Energie es auch kostet, die sogenannte Primärenergie hier ins Land zu schaffen und so. Also vielleicht brauchen wir gar nicht mehr Energie, wenn sie anders erzeugt wird.
Möglich,
also, möglich, aber weißt du, ich muss den, für banales Ding, ich muss halt den Strom einer Tankstelle nicht mehr bezahlen, wenn ich den Strom direkt in mein Auto tue.
Ja.
Das ist wahrscheinlich völlig naiv gedacht, aber.
Ja, aber wenn man jetzt mal, wie gesagt, wer weiß, was wir an neuen Technologien im Laufe der nächsten Jahrzehnte entwickeln und die werden auch wieder Energie brauchen. Also das ist ja immer so, also jeder Fortschritt wird ja quasi von sich selbst aufgefressen. Wie heißt das? Das Jevons-Paradox oder gibt es noch einen anderen Namen dafür, der mir gerade nicht einfällt. Aber es ist halt so genauso, wie wenn die Computer sind heute so absurd viel schneller als die Computer in den 90er Jahren, aber trotzdem sitze ich immer noch da und warte, bis irgendwas geladen ist. Ja, weil, halt die weil mit meinem Commodore 64 habe ich halt keine, wie gesagt, der heißt 64, weil der 64 Kilobyte Speicher gehabt hat.
Ja.
Da habe ich jetzt irgendwie, es gab auch kein Medium, da konnte ich keinen Film streamen mit 10 Gigabyte oder sowas. Aber jetzt habe ich halt einen deutlich schnelleren Computer, aber halt dann auch die 10 Gigabyte großen Files, die der schnellere Computer verarbeiten muss. Also am Ende kommt es auf selbe raus. Also irgendwie finden wir schon einen Weg, die Steigerung in der Effizienz wieder aufzubrauchen. Das ist
jetzt immer noch schon passiert. Kaputt.
Aber prinzipiell würde es nicht schaden, wenn wir die Fusionsenergie haben. Aber wie gesagt, es braucht sich niemand einbilden, dass das irgendwas ist, das uns bei unseren aktuellen Problemen auf irgendeine Art helfen wird.
Natürlich nicht. Aber es ist immerhin gut genug dafür, immer mal wieder komische Meldungen über kalte Fusion, Laserfusion, was es da alles so Geiles gibt. Weil ja
jeder naja, Kalte Fusion ist Unsinn. Also das hat nicht funktioniert. Laserfusion ist einer der drei Wege, wie man Fusion machen
kann. Ja, also aber ja, weißt du, da gehen dann halt irgendwelche Ferengi, die irgendwann mal einen Laserpointer in der Hand hatten, hin und bilden sich ein, dass man jetzt demnächst mit einem Laserpointer mit einer etwas größeren Batterie in der Küche ein Ei braten kann. Naja, ja, was theoretisch möglich wäre. Wenn der, ja. Falsche Metapher gewählt.
Also es gibt schon Laser, die stark genug sind, ja, so ein Einbraten, glaube ich, würde gehen. Aber ja, nee, also das wir werden Kernfusion, wenn wir das weiter finanzieren und weiter durchhalten, werden wir wahrscheinlich Kernfusion hinkriegen, auch wirtschaftlich sinnvoll. Und wenn wir das wirtschaftlich sinnvoll hinkriegen, werden wir Anwendungen dafür finden und das wird nicht schlecht sein, dass wir das haben. Aber wie gesagt, dramatisch passiert da in der Gegenwart aber jetzt nichts dadurch.
Glaube
ja, was uns aber hilft, was uns helfen kann, sind Placebos. Da gab es eine interessante Studie vor kurzem an der Uni Graz von der Psychologin Anne Schienle, die arbeitet da in der klinischen Psychologie und die wollte wollte, ich verwende den Konjunktiv, wollte bei adipösen Kindern testen, ob offene Placebos, und offene Placebos sind Placebos, wo der gesagt wird, das ist ein Placebo.
Ja.
Also da wird der gesagt, dass es das ist.
Ja.
Ob offene Placebos in der Lage sind, diese übermäßige Esslust bei Kindern, bei adipösen Kindern irgendwie zu dämpfen. Ja, weil sie hat gesagt, okay, es ist ja klar, wir haben ständig Nahrungsreize. Alles, die ganze Werbung, ständig wird uns Appetit gemacht. Und wenn du nicht in der Lage bist, diesen Essreiz irgendwie auszublenden, ja, dann isst du halt und dann isst du mehr, als du solltest, und dann wirst du dick. Und das ist für Kinder teilweise noch schwieriger als für Erwachsene. Aber für Erwachsene ist auch nicht leicht.
Ja, das Problem ist, so. Es ist für Erwachsene deshalb nicht leicht, weil sie es als Kinder gelernt haben. Und je früher du irgendwas lernst, desto schwieriger wird es, das wieder umzulernen, wenn du älter wirst.
Das wollte sie testen. Und natürlich musst du, wenn du mit Kindern arbeitest, selbstverständlich in der Forschung mal erst die Eltern fragen. Klar, kannst du dich einfach so Experimente mit Kindern machen, ohne Bescheid zu sagen.
Werbefernsehen macht er so auch den ganzen Tag, ohne Bescheid zu sagen.
Ja, aber die Wissenschaft ist nicht die Werbung. Deswegen musste sie da die Zustimmung der Eltern einholen. Und interessanterweise hat die Mehrzahl der Eltern gesagt, sie wollen nicht, dass ihr Kind da mitmacht, denn sie können sich nicht vorstellen, dass ein Placebo irgendwas bringt.
Ja, aber ein Placebo bringt ja was.
Ja, eh, aber trotzdem. Sie hat gesagt, sie hat nicht genug Freiwillige gefunden, um diesen Effekt von offenen Placebos auf die Esslust zu untersuchen. In dem
Medienartikel. Dann soll sie halt einfach sagen, es sind keine Placebos, das ist, ist ein neues Medikament.
Na, warte mal auf. Also in dem Artikel wird sie zitiert mit, das war das erste Mal in meinem Forscherinnenleben, dass ich eine Längsschnittstudie nicht durchführen konnte.
Krass.
So, was als nächstes hat sie gemacht, sie hat eine Umfrage gemacht bei 800 Erwachsenen, ob die selbst, diese Erwachsenen, eine offene Placebo-Pille nehmen oder ihren Kindern geben würden. Und einfach mal zu schauen, wie schaut es denn aus, wie steht es denn da so? Und Ergebnis: offene Placebos sind offensichtlich stark polarisierend. Ein Drittel der Eltern hat gesagt, nein, wir lehnen das strikt ab, weil sie die Wirkung für nicht plausibel halten. Deswegen lehnen sie es ab. Ein zweiteres Drittel hat gesagt, ja, wir würden das schon ausprobieren und auch bei den eigenen Kindern ausprobieren. Und interessant ist, die haben natürlich auch irgendwie ein bisschen abgefragt, wie das ist. Bist du jetzt eher so schulmedizinisch oder eher alternativmedizinisch unterwegs? Und wer sehr stark die Einstellung pro Schulmedizin hat, lehnt die offenen Placebos ab. Wenn aber jemand, ich zitiere wieder die Forscherin Anna Schienle, wenn aber jemand überzeugt ist, dass der Geist den Körper beeinflussen kann, ist dies ein positives Anzeichen, dass er diese, also Placebos, als Therapiemöglichkeit akzeptiert. Das fand ich interessant.
Also da fände ich aber auch mal richtig spannend, nochmal psychologisch reinzugucken. Also warum sind die Leute der Meinung, dass der Geist über den Körper herrscht, und warum sind die Leute, die besonders auf die Medizin bauen, warum sind die der Meinung, dass Placebos auf keinen Fall helfen können? Das ist ja auch nochmal interessant, weil wenn du, eigentlich würde man ja annehmen, dass wenn du auf die Medizin vertraust, also auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die die Grundlage für die Medizin sind, dann solltest du ja eigentlich auch so weit offen dafür sein, wissenschaftliche Erkenntnisse zur Placebo-Forschung integrieren zu können in deine Einstellung, sodass du das eigentlich total interessant finden müsstest.
Ja, ja, aber ne? Du musst halt mal dieses Wissen haben drüber.
Wer weiß, ja, ja, eben. Das heißt, die Leute, die auf den Arzt bauen, die bauen auf den weißen Kittel und nicht auf das, was der Arzt weiß oder nicht weiß.
Sie hat dann auch noch ein bisschen sich damit beschäftigt, was jetzt genau da so die Wirkmechanismen sein könnten. Und hat sie von ihrer Arbeit im klinischen Bereich zu Angststörungen, Depressionen, weiß man auch, dass da der Placebo-Effekt wirklich groß ist.
Ja.
Ja, also dass auch offene Placebos tatsächlich Leiden reduzieren können,
Wohlbefinden stellen können. Bittere Pillen helfen besser als süße Pillen, rote besser als weiße.
Also ich meine, vor allem, sie sagt wirklich, dass das offene Placebos darf man nicht unterschätzen, weil die erstens mal aus ethischer Sicht besser sind, weil die sind halt die faire Alternative zu klassischen Placebos, sagt sie, weil ein klassisches Placebo ist ja eine Patiententäuschung, und das ist halt ethisch immer schwierig. Selbst wenn die wirken, ja, unter Anführungszeichen, ist es schwierig. Aber sie sagt, dass auch die offenen Placebos eben tatsächlich einen Therapieerfolg haben können, weil, und das ist eine Vermutung, diese sowas Ähnliches ist wie körperliche Rituale bei klassischer Medizin. Und das setzt dann unbewusste Mechanismen in Gang und bringt die Selbstheilungskräfte. Also man sollte, sagt sie auch.
Der Wadenwickel oder was meinst du mit körperliche Rituale?
Ja, sowas wahrscheinlich. Okay. Ja. Und sie sagt auch, am besten wäre es demnach, wenn man die Einnahme des Scheinmedikaments richtig zelebriert, anstatt es profan hinunterzuschlucken.
Jetzt Hostien für die Gesundheit.
Ja, wahrscheinlich. Aber am Ende, und da sind wir jetzt wieder quasi beim Happy End, es gab dann doch noch eine kleine Studie zu offenen Placebos bei Kindern. Was sie gemacht hat, war, also nicht nur Kinder, in dem Fall waren es Kinder, Jugendliche und Erwachsene, sie haben blau gefärbtes Wasser als Mundspray bekommen und geguckt, ob die Kinder, wenn sie jetzt dieses blau gefärbte Wasser als Mundspray bekommen, wie sie danach auf Fotos mit Süßigkeiten reagieren. Aha. Da haben sie einerseits so die körperautomatisierten Reaktionen, Speichelfluss und so weiter, neuronale Aktivität, physiologische Erregung und so weiter abgefragt. Und die waren tatsächlich geringer, wenn du diesen Mundspray verwendet hast, dieses Placebo. Allerdings, das hat sie auch gezeigt, die Jugendlichen und die Erwachsenen, die haben mehr Skepsis gegenüber dem Konzept der gezeigt und da ist dieser Effekt nicht aufgetreten. Ja, bei den Kindern, denen jetzt gar nicht gewusst haben, was ein Placebo ist, oder die haben gesagt, Entschuldigung, ich habe es falsch gesagt. Die Kinder haben schon gewusst, was ein Placebo ist. Ja, also die sagt nicht, dass die Kinder das nicht gewusst haben, aber sind da anders rangegangen an das. Also die Kinder haben gesagt, ich zitiere wieder, eigentlich weiß ich, dass es nicht helfen kann, aber ich habe das Gefühl, es hilft doch. Also die Kinder waren da irgendwie ein bisschen lockerer bei der Sache und die Erwachsenen und Jugendlichen, die waren anscheinend schon so skeptisch, dass dieser Effekt dann nicht mehr eingetreten ist. Und bei Kindergartenkindern hat sie es auch ausprobiert. Da haben sie gesagt, also so einen Zaubertrank haben sie gesagt. Sie bekommen jetzt einen Zaubertrank, der sie schneller macht. Und teils als täuschendes Placebo, teils als offenes Placebo. Mhm. Und dann sollten die Kinder schnell laufen. Und mit beiden Arten von Placebo waren die Kinder schneller unterwegs als ohne. Also ja, krass. Die Wissenschaft sagt, Kinder täuscht die Kinder, weil die Erwachsenen sind so skeptisch.
Die Sache mit dem Osterhasen und dem Weihnachtsmann ist vielleicht gar keine so schlechte Idee.
Genau.
Und wenn wir dann hungrig sind und einkaufen gehen, was machen wir dann?
Mehr einkaufen, als wir wollten.
Genau, wir kaufen mehr ein, als wir wollten. Aber warum machen wir das, hat sich die Uni Hamburg gefragt und hat sich 70, natürlich waren es Psychologen, die das wissen wollen, weil die Psychologie ist die Wissenschaft vom Erleben und Verhalten des Menschen, 70 Probanden zweimal einkaufen geschickt, einmal hungrig und einmal gesättigt. Währenddessen haben sie, also sie haben das simuliert, muss man dazu sagen, also unter Laborbedingungen, sie sind nicht in den Supermarkt gegangen. Während dieses Einkaufs haben sie die Augenbewegungen der Testpersonen verfolgt und geguckt, worauf achten die Leute besonders. Also welche Informationen auf dem Produkt, auf der Verpackung gucken die Leute besonders intensiv an, welche ignorieren sie. So, wenn die Leute satt sind, bevorzugen die meisten Teilnehmer Lebensmittel mit optisch ansprechender Präsentation und dem Versprechen von viel Geschmack. Ja, sieht geil aus. Kaufe ich. Den Nutri-Score, wenn sie Hunger hatten, haben sie umso stärker auf die Optik des Essens geachtet und den Nutri-Score haben sie ignoriert. Also nicht komplett und nicht alle, aber sie haben ihn weniger beachtet. Also der Nutri-Score, der da drauf steht, ist im Grunde vollkommen wertlos, wenn wir hungrig einkaufen gehen. Das heißt, wenn wir Nudging betreiben wollen, also bestimmte Verhaltensweisen zu bestimmten Verhaltensweisen ermutigen wollen, ohne die Leute anzusprechen, wäre es sinnvoll, gesunde Sachen besser zu präsentieren, sowohl in der Verpackung als auch im Supermarkt, also besser zu präsentieren als die ungesunden Sachen. Einfach um die Aufmerksamkeit dahin zu lenken, sodass du so einen mittel-langfristigen Effekt dann die Hoffnung haben kannst, dass die Leute auch dann gesündere Sachen einkaufen, wenn sie hungrig sind. Was nicht passieren wird natürlich, weil das, was da so ansprechend präsentiert wird, ist in der Regel das Billigste. Und das Billigste ist in der Regel auch das Ungesündeste. Aber daran verdienen sie am meisten. Ja. Und darum präsentieren sie es halt so, dass die Leute es wie blöde kaufen. Weil die Pizza in der Packung, die sieht so nicht aus. Egal, was du mit dem Ding veranstaltest,
ja,
die sieht nie so aus wie draußen auf der Packung.
Ja, das ist jedes Mal eine Enttäuschung. Ich meine, ich habe schon seit langer Zeit keine Tiefkühlpizza mehr gegessen. Habe ich früher natürlich als Teenie und Student oft gemacht. Mhm. Und ich war jedes Mal, ich habe es gewusst, was mich erwartet, wenn ich die Packung aufmache, aber ich war immer enttäuscht. Das habe ich nie abschütteln können, das Gefühl.
Also ist es die einzige Tiefkühlpizza, die mich nicht enttäuscht hat bisher, ist eine, die von sich behauptet, sie sei handgeformt, wo ich auch dachte, 4,30 Euro und handgeformt, ne? Und dann habe ich aber mal ein Video gesehen, also einen Filmbericht über die Firma, die herstellen, so eine deutsche Firma. Und da stehen tatsächlich die Leute am Fließband, also kommen halt so die Teigfladen raus und die formen die und schmeißen dann da das Zeug drauf. Fand ich irgendwie ganz nett. Und die war nicht so enttäuschend, da hat der Teig aber auch gut geschmeckt.
Ja.
Aber es war auch tatsächlich nur ein einziges Produkt, das im Supermarkt liegt und da liegen ja gefühlt 30.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt nicht mehr am Laufenden über
die... Es ist jedenfalls, es ist die Präsentation. Jetzt könnte man sich versuchen, irgendwelche... Sag mal, Routinen, irgendwelche Werkzeuge, irgendwelche Heuristiken ins Hirn zu bauen, die dazu führen, dass man, obwohl man Hunger hat, trotzdem die gesunden Sachen isst. Wie würde man das machen?
Weiß ich, nur in den
nicht vergessen, dass es auf die Präsentation ankommt. Ja, ne?
In den ökologischen Ökoladen gehen, den es nur gibt, so
Klischee-Bioladen Reformhaus.
Aus den 80ern, ja, wo Reformhaus. So die schrumpeligen Salatblätter und angeschlagenen Äpfel liegen und das harte Vollkornbrot. So was gibt es heute, glaube ich, gar nicht mehr, oder?
Ich weiß es nie. Reformhaus ist so ein Wort. Also in Reformhäusern ist es ist oft noch so, wenn ich dran vorbeilaufe, dass ich denke, huiuiui, hier müsste man auch mal was machen. So alleine eben an der Warenpräsentation in den Regalen und sowas. Und der Geruch ist auch immer komisch im Reformhaus. Ist immer so ein bisschen muffig. Aber ja, aber das früher gab es, also ich kann mich noch daran erinnern, vor ungefähr 20 Jahren gab es bei mir um die Ecke einen Bioladen, die dann irgendwann Fleisch ins Sortiment aufgenommen haben. Mhm. Und hatten dann so eine kleine Kühltheke mit so, wie beim Metzger, ne, so diese weißen Schalen, wo dann die Schnitzel drin liegen und so. Aber alles sah so aus, als hätte das jemand zubereitet und angerichtet und präsentiert, der Fleisch ausschließlich mit spitzen Fingern anfasst und so schnell wie möglich von sich weghaben will. Das heißt, du hattest da halt so völlig lieblos hingeklatschte Fleischbatzen, die so in Blut geschwommen haben und so. Also bist wirklich da reingekommen, hast gedacht, oh nee, ich habe doch keinen Hunger. Und die Theke stand direkt am Eingang. Alles falsch gemacht, was du falsch machen kannst.
Ja, aber das sind wir schon bei einem neuen Thema. Früher war alles besser. Früher war alles schöner.
Früher war alles vor allen Dingen eher.
Ja, genau, das auch. Aber früher war, ja, wir wissen, wenn wir objektiv darüber nachdenken, dass früher vermutlich nicht alles besser war. Nö. Aber trotzdem
einiges, erinnern wir, aber nicht alles.
Ja, aber trotzdem erinnern wir uns zum Teil sehr gern an früher. Ja, also wenn ich mir denke, so, wenn ich weiß, ich habe meine Kinder in den 1980er Jahren verbracht. Mhm. Also, im Jahr 1977 geboren, das heißt 1980, das war so die Zeit von 3 bis 13, ja, so klassisch Kindheit. Ja. Und wenn ich so denke, ich habe eine schöne Kindheit gehabt, da war viel tolle Sachen und so, wenn ich mir denke, ja, bin dann hier so abends, für ein kleines Kind abends, wahrscheinlich irgendwie später Nachmittag vorm Fernsehapparat gesessen. Es gab irgendwie zwei Sender, aber da lief das Kasperl-Programm und so die anderen Kinderserien aus der Zeit. Und dann, ja, also wenn ich denke, meine Kinder, toll, aber anders als die 1980er Jahre so, jetzt so als Ganzes gesehen, war das jetzt nicht unbedingt so der Höhepunkt der Menschheit.
Also, nee, ich weiß, also ich bin ja Jahrgang 69, das heißt, meine Kindheit war im Wesentlichen in den 70ern. Das war auch irgendwie alles ganz toll und die 70er, die reichen ja bis 1985 so ungefähr. Ja. Also das schwappt ja immer noch so ein bisschen über. Und als ich dann angefangen habe, Jugendlicher zu werden, kann ich mich auch noch dran erinnern, ja, die Urlaube waren toll. Ja. Aber die Zimmer, in denen wir unsere Urlaube verbracht haben, die hatten kein Bad.
Ja.
Ne, dazu musstest du raus auf den Flur. Und wenn der Typ aus dem Nachbarzimmer da vorher mal kacken war, ja, Pech. Ne?
Ja. Aber was ich hinaus will, ist das Gefühl der Nostalgie. Also Nostalgie ist genau das. Das ist so eine Mischung aus irgendwie, ja, so, ich weiß nicht, wie man Nostalgie genau beschreibt, so Wehmut ein bisschen, aber auch so
Sehnsucht bitter, nach dem guten Früher.
Ja, so bittersüß. Wenn man so, also einerseits bittersüß, weil man weiß, das ist jetzt vorbei und das kommt auch nicht wieder. Andererseits, weil man vielleicht auch irgendwie unbewusst weiß, es war eh nicht so toll. Aber ja, also Nostalgie kennen wir alle.
Wir vergessen ja auch, wie sehr wir uns gelangweilt haben damals. Ne? Wenn man da mal drüber nachdenkt, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war es ja so, in den 80er Jahren fing dann ja so der Konsum an. Da wollte man Dinge haben, die andere auch hatten, bessere Dinge haben und so. Und da fing das halt auch an, dass man so seinen eigenen Telefonanschluss ins Zimmer gelegt gekriegt hat, dass man seinen eigenen Fernseher irgendwann mal gekriegt hat und solche Sachen. Und wenn ich mich daran zurückerinnere, an diese Zeit, wie es war, vor dem Fernseher danach, vor dem Telefon danach, das war sterbenslangweilig.
Ja, das muss man sagen. Ich habe schon immer gelesen. Also ich war immer jemand, der viel gelesen
auch,
hat.
Ich aber es war trotzdem langweilig.
Ja, gut. Habe ich vielleicht verdrängt, wenn man oft übermäßig langweilig war, weiß ich nicht. Aber in dem Fall geht es jetzt um eine Studie, die aus Japan, glaube ich, stammt und die sich mit Nostalgie beschäftigt hat. Und zwar über die Frage, wie hängen nostalgische Gefühle damit zusammen, wie viele Freunde man hat und wie man mit Konflikten umgeht.
Okay.
Ja? Und dass die Idee kam dem Autor Quan Yu Huang, den ich jetzt mutig falsch ausgesprochen habe, aber ich habe ihn halt mal ausgesprochen, damit ich mal ausgesprochen habe, während der Pandemie. Während der Pandemie war er damals Auslandsstudent und ist von Taiwan nach Japan gekommen und hat dann halt, ja, er und seine Freunde, sagt er, haben vermehrt nostalgische Musik gehört, alte Videos angesehen und das war dann für ihn der Anstoß, sich halt mal den ganzen Komplex Nostalgie und Sozialleben genauer wissenschaftlich anzuschauen. Und das Ergebnis ist jetzt eine Forschungsarbeit, die eben die Rolle der Nostalgie bei Freundschaften untersucht hat. Mhm. Und tatsächlich, ich meine, die haben zuerst mal, wie man es oft so macht bei dieser Art von Forschung, mal die Leute erforscht, die eh schon da sind, nämlich die Studierenden. Und also das heißt, die erste Erhebung, da waren die Leute im Durchschnitt 19 Jahre alt. Man sieht, dass Leute, die 19 Jahre alt sind, die sind nostalgisch für die 2010er. Das ist absurd. Aber trotzdem.
Wahnsinn. Ja. Aber ich kann mich noch an den Moment erinnern, wo diejenigen, die in den 80ern geboren waren, Auto fahren durften. Ja. Was darfst du?
Ja, aber jetzt, wer jetzt 18 ist, wie gesagt, dann müssen wir jetzt 25 minus 18 rechnen, 2007 sind die geboren. Ja, so ist es, die Welt. Wir werden alte Säcke, oder wir sind alte Säcke, wenn wir uns ehrlich sind. Aber die erste Erhebung sind halt mal bei Leuten durchgeführt worden, die 19 Jahre alt waren im Schnitt. Und die sind befragt worden, einerseits zu ihren nostalgischen Gefühlen, wie wichtig diese nostalgischen Erfahrungen für sie sind, wie häufig die sie haben. Und dann sind sie gefragt worden, wie viel enge Freundschaften sie haben, wie wichtig ihnen neue Kontakte sind und wie sie ihre Beziehungen pflegen. Mhm. Und zuerst, also das erste Ergebnis mal im Schnitt, wie der Durchschnitt über alle, haben die Teilnehmenden 7 enge Verbindungen gehabt. Also wirklich, das ist wirklich allerengste Freundschaft, wo du sagst, okay, ohne die Person kann ich mir mein Leben nicht vorstellen. Also wirklich ganz enge. Und 21 so sind weitere Freundschaften. Und die überraschende Korrelation war, dass die nostalgischen Personen, also die sich quasi für die nostalgische Erfahrungen wichtig sind und die die oft haben, die haben auch die meisten Freundschaften und kümmern sich auch besonders intensiv darum. Das war mal das erste Ergebnis. Zweite Ergebnis waren jetzt US-Bürgerinnen und Bürger, die im Schnitt 40 Jahre alt sind. Deren Netzwerk war kleiner als das der Studierenden. Die haben im Schnitt nur 5 enge Freunde und 14 weitere wichtige Beziehungen gehabt, was sagen die jetzt erstmal zeigt, dass das soziale Netzwerk im Laufe der Zeit schrumpft. Habe ich bei mir auch festgestellt.
Ja,
also ich
glaube,
das passiert.
Es wird auch vor allen Dingen, wird es mit zunehmendem Alter zunehmend schwierig, neue Freunde zu finden.
Erstens das, ja, und es gehen halt auch Freundschaften, aus welchen Gründen noch immer, verloren.
Ja,
also,
ja, ja, klar.
Muss jetzt gar nicht mal irgendwie
was Tod, Umzug,
ja, alles,
weil man sich auseinanderlebt, klar, ja.
Ja, und also das ist mal klar. Aber auch da haben sie gezeigt, dass die Nostalgie, der Hang zur Nostalgie ein wichtiger Einflussfaktor auf die Anzahl der Freundschaften ist, unabhängig von anderen Eigenschaften, zum Beispiel wie Extrovertiertheit. Also Nostalgie ist ein wichtigerer Einflussfaktor auf Freundschaften als extrovertiert hat. Wer nostalgisch ist, hat mehr Freundschaften und pflegt die auch intensiver, hat diese zweite Studie gezeigt. Und dann haben sie noch einen dritten Teil gemacht bei der Analyse. Das war da hat man Daten einer holländischen Langzeitstudie verwendet, um die Auswirkungen von Nostalgie auf soziale Netzwerke während eines Zeitraums von 7 Jahren zu erfassen. Und auch da hat sich gezeigt, okay, man wird im Laufe des Lebens nostalgischer, logisch, weil es ist immer mehr potenzielle Nostalgie vorhanden, je älter du wirst. Aber auch da wieder alle, auch die schon am Anfang dieser 7 Jahre dauernden Studie einen ausgeprägten Hang zur Nostalgie gehabt haben, haben ihre Freunde und Freundinnen bis zum Ende des Studienzeitraums behalten. Mhm. Und die weniger nostalgischen Personen haben im Laufe der 7 Jahre fast ein Fünftel ihrer wichtigen Kontakte verloren. Hm. Das heißt, Nostalgie ist der Schluss, motiviert anscheinend zur Pflege von Freundschaften, weil so die Erinnerung an schönere Zeiten mit Menschen zu tun haben. Und wenn du jetzt quasi da so nostalgisch in die Vergangenheit schaust, ach, so schön war es früher, dann denkst du dir vielleicht, okay, vielleicht sollte ich meine Kontakte pflegen, dass ich quasi die dann später auch noch habe. Oder vielleicht denkst du, ja, war schön früher und jetzt habe ich die, was war damals so toll, wie wir damals vor 10 Jahren alle gemeinsam auf Urlaub waren und jetzt habe ich aber mit 5 Leuten von denen seit 5 Jahren keinen Kontakt mehr, vielleicht rufe ich die mal wieder an oder irgendwie sowas. Also ist ein möglicher Mechanismus, dass die Nostalgie dir vor Augen führt, wie wichtig Nostalgie ist und du investierst auch anscheinend mehr in bestehende Freundschaften. Du investierst mehr in bestehende Freundschaften als in neue Freundschaften, mhm, wenn du eher nostalgisch veranlagt bist.
Okay, wie veranlage ich mich nostalgisch? Das haben sie nicht gesagt, ne?
Naja, das also, ist halt
das ist ja angelegt was, das ist, mit dir. Eben, das ist ja irgendwie, das kommt ja aus meinen Lebensumständen irgendwie, dass ich...
Entweder du bist ein nostalgischer Mensch oder halt nicht. Entweder du sagst, Vergangenheit ist Vergangenheit, interessiert mich nicht, oder du hängst halt gedanklich ein bisschen in der Vergangenheit nach.
Hm. Nö, das kann ich aber eigentlich ganz gut. Hm. Vielleicht sollte ich das ausbauen.
Ja, aber das fand ich interessant, dass man überhaupt auf die Idee kommt, diesen Zusammenhang zu untersuchen wissenschaftlich.
Es gibt noch einen zur Freundschaft, den habe ich gefunden. Und zwar geht es dann da tatsächlich um neue Freunde. Sie haben es allerdings nur an Frauen untersucht. Die Middle Tennessee State University hat das untersucht. Von denen habe ich vorher noch nie gehört, aber es sind amerikanische WissenschaftlerInnen. Was sie gemacht haben, ist, sie haben sich 40 heterosexuelle Frauen zwischen 18 und 30 geschnappt, haben die 12 Stunden lang in einem und demselben T-Shirt rumrennen lassen. Danach haben sie anonym die T-Shirts der jeweils anderen Teilnehmerinnen riechen müssen. Und anhand dieses Geruchs sollten die Frauen dann beurteilen, ob sie mit der jeweils anderen Person Zeit verbringen, sich mit ihr anfreunden oder sie in Zukunft meiden wollen würden. Danach haben sie die genommen, die Teilnehmerinnen, und haben Speed-Dating gemacht. Und zwar jeweils 4 Minuten lang in Zweierpaaren miteinander reden lassen, ohne dass die Frauen wussten, welches T-Shirt die anhat, die gerade mir gegenüber sitzt, ja. So, danach haben sie nochmal gefragt, mit wem würdest du am liebsten Freundschaft schließen, Zeit verbringen oder sie in Zukunft meiden? Stellt sich raus, diejenigen, die von sich gesagt haben, dass sie aufgrund des T-Shirts-Geruchs miteinander befreundet sein könnten, haben auch von sich gesagt, dass sie miteinander befreundet sein könnten nach diesem 4 Minuten Speed-Dating. Andersrum hat es genauso funktioniert. Wer sich im Gespräch sympathisch gefunden hat, fand bei einer zweiten T-Shirt-Schnupperstunde, machen Sie eine Schnupperstunde mit T-Shirts, fand bei einer zweiten T-Shirt-Schnupperrunde, die Sie nochmal anonymisiert durchgeführt haben, auch den Geruch der mutmaßlichen Freundin besser. Warum ist das so? Wir wissen aus älterer Forschung, dass Genetik für den Körpergeruch mitverantwortlich ist. So. Jetzt hast du ja, also am Ende geht's ja um Fortpflanzung, bei allem, was wir tun, wenn man so will. Jetzt siehst du ja, dass also Freunde sind sich nicht nur charakterlich, charakterlich. Also Freunde sind sich nicht nur charakterlich oft ähnlich, sondern auch genetisch ähnlich. So, wenn die Genetik den Körpergeruch mitbestimmt, ist es sehr gut möglich, dass der Geruch, den wir natürlich nicht bewusst wahrnehmen, dass der Geruch unseres Gegenübers unserem Gehirn schon mitteilt, lohnt sich diese Person genetisch oder lohnt sich diese Person genetisch nicht. So, das war die eine Erklärung. Eine zweite Erklärung könnte sein, es ist immer noch im Bereich des Konjunktivs, was die nämlich gemacht haben ist, sie haben ja die T-Shirts gesammelt. So, und in diesen T-Shirts ist ja nicht nur der Körpergeruch, sondern auch der Alltagsgeruch, den du aufnimmst. Wenn du in der Frittenbude warst, riechst du anders, als wenn du, ne? Also. Ja, daraus schließen sie, dass sogar die Reste des Alltagsgeruchs das Gehirn auch wieder völlig unbewusst darauf schließen lassen könnten, was für einen Lebenswandel du hast. Mhm. Und darum, ob ich mit diesem Lebenswandel einverstanden bin oder nicht, wenn mir jemand gegenüber sitzt, der nach Frittenbude riecht, finde ich halt unangenehmer, als wenn mir jemand gegenüber sitzt, der nach, weiß ich nicht, Parfümerie riecht, zum Beispiel.
Ja. Das kann ich nach.
Das heißt, der Geruch von anderen Personen sagt einmal was aus über die Genetik der anderen Personen und über das Verhalten der anderen Person. Also im Sinne von Gewohnheitsmäßigen und sowas.
Ja, also ich glaube, ich würde mich eher mit einer Person anfreunden, die nach Fritten riecht, als nach einem Parfümladen.
Echt?
Ja, was? Ich hab nicht so viel Bedarf an Parfüm, aber Bedarf an Fritten hat man immer. Also.
Ah ja, gut. Also, aber die ganze Zeit? ist ja auch nicht gesund.
Ja, wahrscheinlich ja auch nicht. Aber okay, ja, weiß ich, müsst ihr ausprobieren. Aber ich bin ja geruchlich sowieso ein bisschen gehandicapt. Also mein Geruchssinn ist ja sehr schwach ausgeprägt. Das heißt, da insofern kann ich mich mit allen befreunden, theoretisch. Also zumindest was die Geruchsgenetik angeht. Aber wer weiß, vielleicht macht meine Nase irgendwie ein unbewusstes Ding, von dem ich gar nichts weiß, was abgeht. Ja, kommen wir von der Nase zum Auge.
Auge. Ja, kommt zum Auge. Ein Zyklop zum Augearzt.
Meine Güte, das ist noch ein Witz aus den 80ern,
oder? Ja, aber mindestens. Ich finde den super.
Ja. Ja, das ist fast so gut wie der, den wir uns in meiner Schulzeit in den 80ern erzählt haben. Der ging so, Kinder können sich ja Witze mit erstaunlicher Hartnäckigkeit erzählen. Mhm. In hunderten Wiederholungen und denken immer noch, er wäre lustig. Und in meiner Jugend war der Witz, kommt ein Skelett zum Doktor, sagt der Doktor, spät sind sie dran.
Ja.
Das war der Hit damals.
Ja. Egal. Kennst du den Witz mit Schade?
Nein.
Schade.
Ja, das habe ich jetzt absichtlich gemacht, aber.
Geht ja in beide Richtungen. Ja, kenne ich. Ja. Ah, schade.
Gut, aber wir können auch den Podcast mit Flachwitzen zu Ende machen. Gibt's auch jede Menge. Was ist rot und schlecht für die Zähne? Backstein. So.
Okay. Ja, stimmt.
Nee, aber egal. Wir machen noch einmal Wissenschaft.
Auf Mastodon würde dich jetzt jemand darüber belehren, dass es auch Backsteine gibt, die nicht rot sind.
Ist egal. Ja, dann komme ich mit dem Backstein vorbei.
Und dann diskutieren wir drüber. Mit Backstein.
In Österreich sagt man über Ziegelstein, nicht Backstein.
Ziegelstein, aber, ja. Ziegelstein sage ich aber auch. Ja, stimmt.
Ja, aber ich kenne ihn, ja gut. Ist Backstein, egal. Ziegelstein, ja. Aber bevor wir jetzt hier abdriften, wir reden noch einmal über das Auge und zwar über die neue Farbe. Hast du von der neuen Farbe
gehört, Holger? Die haben irgendwie einen Laser ins Auge geschossen und das Auge dadurch stimuliert, andere Spektren wahrzunehmen oder so ähnlich, ne?
Ja, gar nicht mal so wirklich. Es ist weniger dramatisch, als man denkt. Also, diese neue Farbe haben bis jetzt nur 5 Menschen auf der Welt gesehen. Ja?
Ja.
Und zwar, was sie gemacht haben, ja? Das Auge hat, wissen wir ja, Zapfen unter anderem. Das sind Zellen, die uns das Farbsehen ermöglichen. Die sind irgendwo im Auge, diese Zellen. Und die gibt's in 3 unterschiedlichen Typen, die heißen S, M und L. Und das hat, glaube ich, nichts mit Größe zu tun. Also es hat nichts mit der Konfektionsgröße zu tun. Also wenn du fette Augen hast, hast du keine XL-Zellen drin oder so. Sondern das hat mit der Wellenlänge zu tun, die das Auge oder diese Zellen wahrnehmen kann. Und ja, dann wahrscheinlich doch, weil S-Zapfen, die reagieren auf kurzwelliges Licht, M-Zapfen so auf mittlere Wellenlänge und L-Zapfen auf längere Wellenlängen. Und kurzwellig, das ist halt eher so blaues Licht, die mittleren Wellenlängen, ja, das ist so grünes Licht und die längeren Wellenlängen sind rot. Ja, also wir sind halt wie blau, rot, grün mit diesen S-, M- und L-Zapfen. Und wenn wir so Farben sehen, dann kommt es halt drauf an, wie diese Zapfen da so halt stimuliert werden und so setzt sich halt unser Farbsehen zusammen. Mhm. Interessant ist, dass es natürlich jetzt irgendwie keine Computerdinger sind, die du irgendwie gezielt ansprechen kannst, sondern wenn ich jetzt irgendwie S und L anrege, dann, beziehungsweise andersrum, wenn ich die M-Zapfen, die in der Mitte quasi liegen, anrege, dann werden automatisch immer auch ein bisschen die S- Klar. und L-Zapfen ja. angeregt nebenbei. Und was diese Forscherinnen und Forscher von wo auch immer, Kalifornien, Berkeley, wissen wollten, war, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt nur diese M-Zapfen stimuliere und sonst nichts. Mhm. Ja, was in der Natur, der Biologie normalerweise nicht vorkommt, aber sie haben es halt mit einem speziellen Gerät hinbekommen und nur diese M-Zapfen zu aktivieren. Und was da passiert bei diesen 5 Versuchspersonen war, du siehst offensichtlich ein ja sehr intensives Türkis. Also man kann schwer beschreiben, das intensivste Blaugrün, das man sich vorstellen kann. Die Leute sind auch gefragt worden, ob man es mit welchen bekannten Farben man es vergleichen kann. Die haben dann gesagt, so blau, grün, türkis oder Petrol, was eben auch das für eine Farbe sein soll.
Das ist ein blau-grün.
Ja, und Aber diese neue Farbe dürfte, sagen Sie, alle anderen Farben an Intensität und Leuchtkraft übertreffen. Wenn man diese Farbe dann sehr stark entsättigt, dann kann man das in einem klassischen Hexcode darstellen, wer es gerne ausprobieren will. Das ist Raute 00FFCC.
Und, dann 00FFCC. Mal gucken, was die Suchmaschine auswirft. Hui. Das ist aber ultra petro. Boah, da kann man überhaupt nicht drauf gucken. Alter Vater.
Ja, und das aber ist halt schon sehr stark entsättigt im Vergleich zu dem, was du siehst. Das ist schon
entsättigt.
Ja. Obwohl, ich sehe gerade, wenn ich jetzt hier, das was bei mir rauskommt, ich habe hier 0. Bei mir hat er, das ist 0. Habe ich das 00? Nee, ich habe jetzt auch gerade eingetippt und da kommt eine ganz andere Farbe raus. Bei mir hat er jetzt, bei mir hat er die Cs weggelassen. Ach ja, weil ich es nicht vergessen, zu wenig eingetippt habe. So, ja, okay, gut, jetzt ist es richtig. Passt ja. Also ihr könnt in den Suchmaschine 00FFCC eingeben und dann kommt genau diese Farbe raus.
Ich tue einen Link in die Shownotes.
Ja. So, Sie haben diese Farbe OLO genannt.
Und O-L-O.
O-L-O, weil weil das so ausschaut wie der Binärcode 010 und damit der Aktivitätszustand dieser Zellen dargestellt werden soll, also L0M1S0, ja, also OLO. Ja, so haben sie das genannt. Und ja. Und mein Gott, die haben sich da wirklich was ausgedacht. Und wenn du von dem Wort Color, also Color, wie es in den USA geschrieben wird, C-O-L-O-R, wenn du den Anfang und das Ende weglässt, dann kriegst du auch OLO, also die Mitte von der Farbe.
Das ist ja praktisch Kunst, was sie da gemacht haben.
So, das war die Forschung und jetzt gibt es Leute, die gesagt haben, das ist Quatsch. Ja, also die andere Leute haben gesagt, der Seewissenschaftler von John Barber von der Uni London, Seewissenschaftler.
Ich auch Seewissenschaftler, okay.
Okay, aber anscheinend ist nennbar das Seewissenschaft. Der hat gesagt, das ist keine neue Farbe. Ja, also es ist eine technische Meisterleistung, was die gemacht haben und interessant, aber es ist keine neue Farbe. Ja, sondern das ist eben ein satteres Grün, das nur bei einer Person mit normalem Rot-Grün-Farbmechanismus erzeugt werden kann, wenn der einzige Input von den M-Zapfen kommt. Also das ist es, aber es ist keine eigene Farbe. Und Das, wie gesagt, es ist keine neue Farbe, es kann nichts diese Farbe haben.
Ja, es hat halt keine Farbe. Also, Also, weil Farbe ist das, was wir mit unseren Augen ganz normal optisch wahrnehmen. Ja.
Du kannst auch zum Beispiel sehr viele rote Zapfen anregen und dann sehen Menschen mit einer typischen Farbwahrnehmung, also die jetzt keine Rot-Grün-Schwäche haben, ein tiefes Rot. Aber wenn sich halt die Empfindlichkeit der roten Zapfen ändert, dann ändert sich auch die wahrgenommene Helligkeit und so weiter. Also, das ist keine neue Farbe, was die haben. Ja, und auch farbenblinde Menschen, die können das da irgendwie, haben da Probleme damit. Also sie sagen, vielleicht kann man mit dieser Art von Forschung irgendwas machen, irgendwelche um Rot-Grün-Schwäche zu erforschen. Aber ja, es ist natürlich vor allem irgendwie ein Social-Media-Ding geworden, weil natürlich alle jetzt hier neue
Welche Yolo, Farbe aber, hat dieses Kleid?
Ja, genau, Olo.
Ja, Olo, Yolo, Olo.
Ja, ist, ja, wenn du Gelb-Olo machst, eine Mischung, dann ist es dann Yolo wahrscheinlich.
Genau.
Ja, also es ist, ich dachte, ich fand es interessant, wie sie es gemacht haben und interessant mal, weil mir das noch nicht so bewusst war, diese Funktionsweise des Auges und so weiter, war eine interessante Forschung, aber es ist jetzt keine neue Farbe, die da jetzt rausgekommen ist. Also ihr müsst jetzt nicht irgendwie die neue Trendfarbe Olo und irgendwie Kleidung in Olo. Also, wenn ihr was in Olo sehen wollt, dann müsst ihr ständig euch mit dem Laser ins Auge schießen und das will ja auch keiner.
Nehmt am besten den Laser mit, den ihr auch zum Eierbraten nehmt, dann müsst ihr nicht noch ein zusätzliches Gerät kaufen.
Stimmt, ja, genau.
Ihr findet ihn in der Küchenschublade. Der Franzos, genau genommen an der Uni Toulouse, da haben sie untersucht, wie Menschen hören und haben rausgefunden.
Mit den Ohren.
Sehr gut, Florian. Bei Spinnen weiß man ja, die hören nicht mit den Ohren. Das ist auch ein Witz aus der Grundschule. Weil wenn man denen alle Beine ausreißt und ihnen sagt, sie sollen weglaufen, dann laufen die nicht mehr weg.
Ja, genau, die haben die Beine.
Das fand man früher lustig. Das auch irgendwie. Früher fand man Tierquälerei lustig. Das ist auch
so. Kennst du den ähnlichen Witz mit dem Frosch?
Frosch?
Wo ein Wissenschaftler, es ist ja in den Witzen auch immer ein Wissenschaftler, herausfinden will, wie weit ein Frosch springen kann. Und sagt ihm, hier so, Frosch mit 4 Beinen springt 4 Meter weit, reißt ihm eins aus. Frosch mit 3 Beinen springt 3 Meter weit, reißt noch eins aus. Frosch mit 2 Beinen springt 2 Meter weit. Frosch mit einem Bein springt 1 Meter weit, reißt er eben noch einem Bein aus. Und dann hier, Frosch mit 0 Beinen ist taub. Ja. Ich habe den Witz schlecht erzählt, und habe gesagt, ja, aber, ja, ja, ja. Aber das waren sehr elendig das, lang, die Witze bei der Jugend. Ja.
Das stimmt, die war, boah, das war immer so schlimm. Ne? Also überhaupt, wenn Kinder und Jugendliche Witze erzählen, du sitzt dann da ja auch und denkst manchmal, ja, ist gut jetzt, ich habe mir die Pointe vor 10 Minuten schon selbst hergeleitet und du stolperst immer noch über den Einleitungssatz. Und das stimmt. Ja. Nee, aber auch so, ich meine, das, was man auch früher fand, das war früher mehr oder weniger normal, Frösche aufblasen. Landjugend hat sowas gemacht. Schnecken mit Salz bestreuen. Landjugend hat sowas gemacht. Das ist heute, ich finde das alles unvorstellbar heutzutage.
Ich war auch jugendlich also, auf dem Land und ich habe sowas nie gemacht. Ja.
Ich auch nicht, aber ich habe das auch, ich habe dem auch nicht opponiert. Ich habe das auch nicht irgendwie fragwürdig gefunden oder so.
Ich habe das nicht gesehen.
Halt, ich habe also, das einfach hingenommen.
Gab es das nicht.
Das mit den Schnecken habe ich gesehen, das mit den Fröschen wurde mir nur kolportiert. Mhm. Aber es ist halt jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, ey, sag mal, was seid ihr denn für Asoziale? Sondern, dass ich eher gedacht habe, wahrscheinlich oder so. Finde ich heute sagen, unvorstellbar. Also ich rette sogar Bienen. Ja.
Ich auch, obwohl ich eine Bienenallergie habe. Aber ich habe als Jugendlicher tatsächlich einmal, fällt mir gerade ein, diesen Mythos überprüft, ob man, wenn man einen Regenwurm in der Mitte teilt, ob dann beide Hälften weiterleben. Ah, ja. Ich kann berichten, nein. Also nein.
Aber das haben sie uns doch, das steht doch in den Büchern.
Ja, es stimmt aber trotzdem nicht.
So, hören.
Ja. Hörst du
die Regenwürmer husten? Sie haben sich angeguckt, wie die Menschen hören, und zwar, also wie, also jetzt nicht was mit welchem Werkzeug die Menschen hören, sondern wie sie so hören, haben sich 450 Leute aus 13 Bevölkerungsgruppen genommen, und zwar aus Ecuador, England, Gabun, Südafrika und Usbekistan. Frag nicht, frag nicht, frag nicht. Ich weiß nicht, warum sie genau diese Länder genommen haben. Haben dann die Empfindlichkeit der Hörschnecke, der Cochlea, das ist dieses Ding, also sieht aus wie eine, also ein schneckenförmiges Organ in unserem Gehörgang. Wo das
haben sie mit Salz bestreut.
Wo die her, genau, das haben sie mit Salz bestreut und dann aufgeblasen. Und danach mit einem Glas gefangen und vom Balkon geworfen. Das ist da sitzen die Härchen, also die Hörhärchen, wie heißen die? Sinneszell-Ding,
ja, na, ja, nur was du meinst, kann ich ja nicht sagen.
Ja, was sie gesehen haben, ist, dass Frauen besser hören als Männer. Mhm. Mit anderen Worten, Männer hören schlechter als Frauen. Liebe Frauen, es ist nichts Persönliches. Frauen hören im Schnitt 2 Dezibel besser als Männer. Das heißt, das merkst du im Alltag nicht. Frauen reagieren außerdem insgesamt ein bisschen empfindlicher auf alle Töne in allen Frequenzbereichen. Alle Töne in allen Frequenzbereichen. Ja, was denn jetzt? Also auf Töne in allen Frequenzbereichen oder auf alle Töne. Sie erklären sich das über hormonelle Abweichungen und tatsächliche anatomische Unterschiede in den Hörschnecken von Frauen und Männern. Also Frauen haben einen kürzeren Gehörgang zum Beispiel. Dadurch sind sie empfindlicher für höhere Frequenzen. Okay. Am deutlichsten, und das finde ich das Interessante, war der Unterschied zwischen Stadt- und LandbewohnerInnen. Wer in urbanen Gegenden lebt, sagen die Wissenschaftler, hat gelernt, tiefe Frequenzen auszublenden, also Straßenlärm und solche Sachen. Und dadurch sinkt die Empfindlichkeit für ähnliche Tonlagen insgesamt, aber höhere Töne nimmst du besser wahr.
Interessant.
Genau. Und dann habe ich auch gedacht, das ist aber interessant, aber was machen wir jetzt damit? Und ich habe Glück.
Keine Ahnung.
Der letzte Satz ist, man kann damit zum Beispiel also Hörgeräte besser abstimmen, ach, und zwar auf Bevölkerungsgruppen, klar. Weil im Moment stimmst du das ja nicht ab auf in welcher Umgebung lebst du, sondern im Moment stimmst du es ab auf wie hörst du im Moment.
Ja, ne? klar, Hörgerichte, ja klar.
Das ist ganz cool, also wohnen sie in der Stadt oder wohnen sie auf dem Land, wo halten sie sich häufiger auf?
Ja, aber vielleicht kannst du es so machen, wie du es ja eh schon bei den ganzen Audiogeräten machen kannst, dass du irgendwie so unterschiedliche Profile einstellst oder so. Und dann, wenn du irgendwie aufs Land auf Urlaub fährst, drückst du auf den Knopf und dann hast du ein anderes Profil.
Ja, oder so. Irgendwie sowas geht. Ein Freund von mir ist schwerhörig seit vielen, vielen Jahren und hat so super Hightech in ihr. Also das ist, ich weiß überhaupt nicht, wie da überhaupt Technik und Batterie rein kann. So winzig ist das. Also du siehst praktisch nicht, dass wenn der die im Ohr stecken hat.
Ja, Bekannter
und der von mir kann die hat das auch mit einer App steuern und so.
Ich gerade sagen, ja, Bekannter von mir hat das auch. Das auch, das kostet ein Schweinegeld, aber ja, er hat das auch. Das im Ohr stecken, sieht nichts. Du kannst damit aber telefonieren. Der kann das mit dem Fernseher verbinden und kann dann irgendwie. Wo du hätte ich auch gerade, obwohl ich höre doch gut, aber einfach nur was so cooles.
Hätte furchtbar,
ich auch
gerade, das ist so furchtbar.
Schweinegeld.
Ja, das ist echt so furchtbar. So, also Menschen mit Hörgeräten mit Bluetooth, die telefonieren können, weil du sitzt mit denen da irgendwo, du redest mit denen und der sagt nur kurz, oh Sekunde und sagt einfach ja. Und redet dann mit jemand anderem was ganz anderes. Und du denkst, was passiert hier gerade? Ja, das in der Situation bin ich gelegentlich. Es ist furchtbar. Schrecklich. So, das war meine letzte Meldung.
Ja, ich habe auch keine Meldung mehr.
Dann gehen wir jetzt nach Hause.
Dann gehen wir jetzt nach Hause und ja, hören, riechen und sehen Sachen mit unseren Sinnesorganen, die wir jetzt wissenschaftlich korrekt alle drei durchhaben, glaube ich.
Olo!
Passt. Wunderbar.
Florian Freistecker, Vierstecker, vielen Dank.
Stecker. Vielen Dank, Holger.
Freistecker. Du solltest dir einen Künstlernamen zu nennen, obwohl Florian Freistecker ist ja schon der Künstlername.
Ja, genau. Eigentlich heiße ich Freistecker.
Genau. Ich heiße eigentlich auch gar nicht wirklich Holger Klein. Irgendwann erzähle ich's.
Das ist Holger Holgersen.
Genau. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Bis zum nächsten Mal.
Wer redet, ist nicht tot.